rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 256 und es ist gleichzeitig der Auftakt zu unserer 11. Podcast-Saison und diesen Auftakt starten wir heute mit dem Yannick. Hi.
Servus, guten Abend, hi.
Dem Chris, hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und wir sprechen über das erste Pflichtspiel, was, glaube ich, bei vielen nicht so beliebt war als Pflichtspielauftakt. Viele wären, glaube ich, lieber letztes Wochenende nach Braunschweig gefahren, um dort die erste DFB-Pokalrunde zu bestreiten. Aber was man halt so machen muss, wenn man Pokalsieger wird, ne? Kannst du nichts machen. Deswegen musste der VfB in Anführungsstrichen den Supercup bestreiten. Wir werden über das Spiel sprechen. Wir reden natürlich über den Transfermarkt. Ich habe die Bitte erhalten über Blue Sky, bitte nicht über Woltemade sprechen, den Wunsch werden wir nicht erfüllen können. Wir werden ein bisschen über Woltemade sprechen und wir reden auch jetzt noch nicht über den Spitznamen, den er bei uns in unserem internen Chat hat. Genau, und dann reden wir natürlich auch über die aktuelle Lage jetzt vor dem Bundesliga-Auftakt, vor dem Spiel bei Union Berlin, vor der ersten Pokalrunde. Und dann natürlich reden wir auch über den Saisonstart unserer VfB-Frauen, der U21, der U19 und der Leihspieler. Also, starten wir rein. Gast haben wir heute nicht, deswegen bringen wir direkt zu den aktuellen Themen. Und zwar zu den Transfermarktthemen und erstmal zu den erfreulichen Themen. Yannick, was hast du dir gedacht, als du gehört hast, dass Thiago Tomasz zum VfB zurückkehrt?
Ja, zunächst einmal wurde es ja auch ein paar Tage vorher, ich glaube, der Kicker hat es zuerst berichtet, ins Gespräch gebracht und dass die ganze Geschichte auch schon sehr weit ist. Zunächst einmal da großen Respekt, dass das wieder ein Transfer war, der einfach sehr leise vonstatten gegangen ist. Also da gab es dann eben die obligatorische Meldung, dann ist eben Sky auch mit aufgesprungen und ja, im ersten Moment dachte ich mir, okay, Thiago Tomasz, sympathischer Kerl, ich habe ihn jetzt nicht mehr so verfolgt in Wolfsburg, habe mir dann schnell seine Statistiken mal angeguckt, die ja, solide sind, nicht überragend, aber in Ordnung. Und dann dachte ich mir, okay, so als Kaderergänzung, als, sage ich mal, weitere Option auch in der Offensive, du kannst den Jungen ja auf dem Flügel spielen lassen, zentral spielen lassen. Sicherlich cool, ein Spieler, der sich auf jeden Fall committet mit dem Verein. Das hat man, glaube ich, jetzt auch in den Interviews gemerkt. Der hat richtig Bock und ist einfach ein sympathischer Kerl. Wo ich ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, war die Ablöse, die jetzt so bei kolportierten, ich glaube, 13 Millionen liegt, was ich zuletzt gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, aber ja, das ist halt eben mittlerweile dann auch der Markt einfach und man bekommt, finde ich, eine Sofortlösung. Man bekommt einen Spieler, der die Liga kennt, der keine großen Anlaufschwierigkeiten haben wird, meiner Meinung nach, weil er wird dann, wenn er zum Einsatz kommt, sein 100. Bundesligaspiel mit 23 machen. Und 23 ist auch noch ein Alter, sage ich mal, wo er sich weiterentwickeln kann. Er hat jetzt auch noch mit der U21 von Portugal gespielt. Vielleicht ist da dann auch bei ihm jetzt nochmal so dieser nächste Step in Richtung A-Nationalmannschaft geplant. Und deswegen, glaube ich, kriegen wir da schon ein gutes Gesamtpaket, wenn auch zu einer, finde ich, schon, ja, hohen Ablöse, aber ich freue mich unterm Strich, dass er da ist und dass wir mit ihm einfach dann auch nochmal mehr Optionen in der Offensive haben werden.
Ja, ich war auch überrascht, dass der erst 23 ist. Ich hatte den wesentlich älter in Erinnerung, beziehungsweise dachte, der wäre schon wesentlich älter gewesen, als er bei uns war, aber der war halt mit 19 da, hat ja auch gesagt, dass er sich weiterentwickelt. Chris, was hast du zu der Ablöse und welche Einsatzzeiten, denkst du, sind damit verbunden? Also ich meine, wir holen ja keinen Backup für 13 Millionen Euro, oder machen wir das mittlerweile?
Naja, scheinbar schon, wenn wir uns die Abwehr anschauen mit Alter Kiel, haben wir für 9 Millionen einen, der nicht mal mehr im Kader steht im Supercup. Bei der Ablöse habe ich tatsächlich ein bisschen geschluckt, weil vor was, 2 Jahren war es uns zu viel mit 15, jetzt zahlen wir 13 plus Boni oder sogar 14. Ja, wir kriegen auf jeden Fall, wie es Yannick auch schon gesagt hat, wir kriegen eigentlich einen kompletteren Spieler, ein bisschen erfahreneren Spieler. Und was ich einfach so schön finde, der hat Bock auf Stuttgart. Also der hat so richtig Bock. Also der wird nicht groß Anlaufschwierigkeiten hier haben, sondern der ist da, der ist voll im Saft, der muss sich nicht einfinden, der kennt hier eigentlich, glaube ich, das meiste. Und das kann ein riesen Vorteil sein.
Ja, das stimmt. Ja.
Klar kommt es oft mit diesem, ja, nie was mit der Ex oder was weiß ich was. Wie oft hat es schon funktioniert, dass man es nochmal von vorne anfängt und so. Aber ich habe Bock da drauf und ich könnte mir vorstellen, dass das passt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein ziemlicher Tritt in den Hintern von Chris Führig sein könnte.
Ja, und wir werden gleich noch drauf kommen, warum der notwendig ist. Zumindest meiner Meinung nach. Ja. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, also ich bin auch, erstmal mag ich ihn persönlich. Das haben wir auch schon, glaube ich, diskutiert. Und ich glaube auch, also das ist bei fast allen Transfers, die wir es unter Hoeneß tätigen, Poul Nassen mal ausgenommen, denke ich mir, dass auch Hoeneß sich was dabei denkt. Hoeneß kennt den Spieler ja auch. Zumindest dann von der letzten Halbserie dann oder den Spielen, die er dann auch gemacht hat, war ja auch in der Relegation dabei, Tomasz. Ja, ich hoffe halt einfach, dass er dann wirklich sein Potenzial bei uns jetzt auch wirklich abruft und dass es halt nicht so eine Sache wird wie Poul Nassen, der ja auch wo man auch gesagt hat, okay, der Hoeneß macht den besser und am Ende war es halt nur das Tor gegen Leipzig. Aber ich bin mal gespannt. Ich denke mal, also er muss schon beweisen, dass er die Ablöse wert ist, aber ich halte es nicht für die schlechteste. Für die schlechteste Verpflichtung. Wer noch nicht da ist, ist ein Ersatz für Enzo Mio. Da gibt es auch relativ wenig Namen irgendwie. Also ich will die ganze Zeit Patrick Vieira sagen, aber das ist eine andere Generation Spieler. Fabio Vieira heißt er, glaube ich. Da hört man irgendwie nichts. Auch sonst hört man nicht. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Namen gehört, Yannick? Und was meinst du, wie lange sollte sich der VfB da noch Zeit lassen? Reicht es dir, wenn der am 31. da ist?
Ja, es kommt ja darauf an, was es dann nachher für ein Spieler ist. Wenn es ein Spieler ist wie ein Thiago Tomasz, wo er schon gewisse Erfahrungswerte mitbringt, egal ob jetzt in der Bundesliga oder in einer anderen internationalen Liga, dann sage ich, kannst du den auch am Deadline Day am 1. September verpflichten, wenn der voll im Saft ist, die Vorbereitung mitgemacht hat. Die Jungs können sich ja schnell integrieren. Also das muss man jetzt, glaube ich, sehen. Ich denke, da wird beim VfB gerade kräftig gearbeitet hinter den Kulissen. Fabian Wohlgemuth hat es auch so ein bisschen durchscheinen lassen, dass da noch vielleicht was gehen könnte. Ja, ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, so einen Spieler, der ein ähnliches Profil mitbringt wie Enzo Mio, jetzt noch zu finden. Und natürlich dann auch einen bezahlbaren Spieler beziehungsweise ein bezahlbares Gesamtpaket. Ja. Sind wir mal gespannt. Also ich weiß nicht, die Geschichte mit Yanda ist, glaube ich, auch erstmal auf Eis gelegt. Die ist erstmal auf Eis gelegt. Das wäre jetzt vielleicht noch so ein Spieler gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, vielleicht probiert man es bei ihm nochmal, aber das ist vielleicht dann auch zu einfach die Lösung, beziehungsweise der Zug ist wahrscheinlich auch schon durch. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube wirklich, dass es vielleicht auch auf einen Deadline-Day-Transfer dann auch hinauslaufen könnte. Aber wir haben es ja jetzt bei Thiago Tomasz gesehen, das ging ja auch innerhalb von ein paar Tagen. Also
naja. Ja, ich könnte mir das in der Tat auch vorstellen, dass es wirklich so eine Last-Minute-Geschichte wird. Und ich meine, letzten Endes ist es ja auch, also man muss ja jetzt nicht nur jemanden verpflichten, nur weil es am Samstag das erste Bundesligaspiel ansteht. Es ist nun mal so, dass die Transferphase bis zum 1. September geht. Und ja, dann hast du vielleicht gegen Union, gegen Braunschweig und gegen Gladbach den Spieler noch nicht. Oder zumindest noch nicht einsatzfähig. Mit Thiago Tomasz war jetzt auch schon vom Supercup da, aber konnte natürlich noch nicht spielen. Aber dafür hast du dann halt für die restlichen 32 Saisonspiele und X-Pokalrunden und die Europa League halt den Spieler. Und dann warte ich lieber und habe dann am Ende den richtigen Spieler und gehe halt mit einem eventuell unfertigen Kader in die ersten beiden Saisonspiele und nehme halt in Kauf, dass es halt nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Perfekte Überleitung. Auch für jemand anders ist es nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Die Rede ist natürlich von Nick Woltemade. Und Alex Werle, Chris, hat vor dem Supercup gesagt, die Akte ist geschlossen. Nachdem er die Frist gesetzt hat, Anfang letzter Woche, hat gesagt, bis zum Anpfiff muss es durch sein. Und dann hat er gesagt, die Akte ist geschlossen. Glaubst du, dass die Akte wirklich geschlossen ist?
Sie muss jetzt geschlossen sein. Weil sonst hat Alex Werle ein richtiges Problem, was die Glaubwürdigkeit angeht. Wir haben ja schon, dass er das da in dem Podcast-Stadt war es, ne, gesagt hat.
Genau.
Ja. Mit hier, bis dahin, wo die Frist gesetzt hat. Und da haben ja viele noch so ein bisschen gelächelt, so, ja, hoffentlich verschluckt das sich nicht an der Aussage, blablabla. Ja, jetzt hat er mal nochmal einen richtig rausgehauen, auch mit, ja, wir haben es in Bayern auch gesagt und weiß ich was. Und wenn man das dann auch wieder im Gesamtbild anschaut, finde ich es immer noch unglaublich dreist, was der Berater abzieht. Also, das ist, also mal abgesehen davon, sich über einen Vertrag zu beschweren, den er selber abgeschlossen hat oder den er selber ausverhandelt hat, sich dann hinzustellen noch und zu sagen, ja, wie kann das sein, bla bla, und da ja, mal gucken und nee, ich glaube, da haben ganz arg viele die Rechnung wirklich ohne den VfB gemacht und auch nicht gedacht, dass man den ach so großen Bayern doch auch mal nicht nur auf dem Spielfeld die Stunden bietet, sondern es tatsächlich auch mal abseits des Spielfelds und auch mal sagen kann, hey, pass mal auf, alles geht nicht, wir müssen auch planen, wir haben auch was vor, wir wollen auch was machen. Und das ist einfach die Faktenlage. Und da dann wirklich, ich finde, von den ganzen Parteien, so wie es jetzt auch gelaufen ist, hat der VfB am wirklich souveränsten reagiert. Also weder das Woltemade-Lager, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, glaube ich, noch die Bayern mit, oh ja, der Spieler, ich finde aber den Namen, Nachnamen komisch, hohoho, ey, fuck off, Entschuldigung, ganz ehrlich, aber ich kann, was ist das denn? Also finde ich eine komplett respektlose Sache. Ich kann nur da mal kurz einen Einblick noch geben. Ich habe ja noch einen Eishockey-Podcast noch gemacht vor ein paar Jahren, der jetzt gerade auf Eis liegt. Und wir haben uns immer wirklich die Mühe gemacht, die Namen korrekt auszusprechen, weil ich finde, deswegen tut es mir bei Jaquez auch, so fällt es mir da so schwer, ich finde, es hat was mit Respekt zu tun. Ja. Respekt gegenüber der Person, dass ich seinen Namen richtig ausspreche und Respekt gegenüber dem Spieler. Und wenn ich mich dann schon hinstelle und sage, ey, ich finde seinen Nachnamen komisch, ey, finde ich komplett daneben. Und auch dieses ständige Hintertürchen offen halten, ja, es geht ja noch bis 1. September, mal gucken, weil wir sind die Bayern. Ja, ihr seid die Bayern, aber ihr seid halt auch nicht mehr. Also, ja. ihr seid nicht Real Madrid, ihr seid, was weiß ich was, ihr seid halt nur die Bayern. Punkt aus Ende. Und mal abwarten, was bei denen so dieses Jahr abgeht, wenn das Saisonstart ein bisschen in die Hose geht. Aber das ist denn ihr Thema. Und es ist nicht das Thema von Nick Woltemade. Das wird's dann vielleicht, weil, aufpassen, was Wohlgemut gesagt hat, in diesem Kalenderjahr. Abwarten, was zum Halbjahr kommt.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Die Bayern haben ja auch einen relativ kleinen Kader, hat sich ja auch Harry Kane beschwert. Und ich habe mir die vom Rasenfunk die Saisonprognose angeschaut. Wir sind da überall unter den Top 6. Ja. Meine ganz wilde These, ich hau die jetzt einfach mal in der ersten Folge raus und hoffe, dass sich im Mai niemand mehr dran erinnert. Meine ganz wilde These ist, die Bayern haben zu dünnen Kader für drei Wettbewerbe. Der ist zwar qualitativ gut, ist aber irgendwann im Laufe der Saison wegen der Clubweltmeisterschaft die Puste ausgeht. Dortmund ist Dortmund, Leverkusen fällt auseinander, Leipzig ist Leipzig und wir wiederholen am Ende das Jahr 1992 und kämpfen mit der Eintracht um die Meisterschaft und wir wissen, wie es ausgegangen ist.
Also ganz letzter Spieltag in Frankfurt, ja.
Ja, genau. Und wir spielen am letzten Spieltag in Frankfurt. Überleg mal. Und ich weiß, das ist komplett unrealistisch. Überleg mal, wir klauen den da nochmal die Meisterschaft. Es wäre, ich glaube, die können nie mehr auswärts nach Frankfurt fahren danach. Gut, aber weg von den Zukunftsträumen hin zur Auslosung der Europa League nächste Woche. Freitag wird ausgelost, ab morgen, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich heute, könnt ihr euch als Mitglieder, die nicht Dauerkarteninhaber sind, für die Tickets bewerben ab 9 Uhr, das heißt wieder kurz vor 9 einloggen und dann hoffen, dass der zugelose Wartelistenplatz kleiner 100.000 ist oder kleiner 10.000. Und genau, und die Qualifikationsspiele laufen ja noch. Leider müssen wir gegen Salzburg könnten wir gegen Salzburg spielen. Die sind leider aus der Champions League Quali rausgeflogen. Ansonsten bin ich mal gespannt, was uns da nächste Woche erwartet. Da werden wir vielleicht nächste Woche, wenn dann die nach den Rückspielen oder kurz vor den Rückspielen die möglichen Gegner feststehen, können wir da noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber meine Vorfreude steigt auf jeden Fall schon.
Gut. Aber Lennart, ganz kurz, weil wir hatten es in der Saisonvorschau. Auf welche Vereine würdest du dich freuen oder auf wen hättest du Bock?
Wenn jemand fragt, wohin du gehst, sag nach Bologna. ja, also auf jeden Fall Bologna. Nicht nur, weil ich dann Wanda zitieren kann, sondern auch, weil ich in dem, wo war denn das? In irgendeiner Zeitschrift. Ballesterer? Ich glaube, in Ballesterer. Oder im Zeitspiel habe ich ein Bild von dem Stadion des FC Bologna gesehen. Und das ist so geil, old school. Ich möchte hin. Oder wäre zu teuer, aber Aston Villa oder Nottingham Forest könnte ich mir auch gut vorstellen, auswärts. Also auswärts daheim ist es mir ehrlich gesagt wurscht, wenn wir da verputzen. Aber auswärts hätte ich schon gerne was. Es muss nicht nochmal Roter Stern könnte sein, dass die jetzt in der Quali-Runde, die haben, glaube ich, das Hinspiel verloren. Es könnte sein, dass die in die Europa League abrutschen. Die sind gerade in der Champions League Quali-Runde, haben das Hinspiel, glaube ich, verloren, 1-2 oder 1-3. Das müsste jetzt nicht nochmal sein. Aber so, also England, Italien, ja. Aber mal schauen, wer da noch alles reinrutscht. Aber das wären so meine Favorites. Und damit kann ich das auch nachholen, was ich bei der Saisonvorschau verpasst habe. Gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem ersten Werbeblock. Denn wer möchte, der kann es auf Patreon oder bei PayPal finanziell unterstützen. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Beitrag. Wenn ihr neu einsteigt, kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt mit ein paar Goodies von uns. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, werdet ihr auch in der Folge genannt. Der Daniel beispielsweise unterstützt uns mit $10 im Monat, wird in jeder Folge genannt. Genauso wie der unterstrich Zylinder auf dem $5 Level und stellvertretend für alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem $2 Level nenne ich diesmal 12. Mann VfB. Auf PayPal könnt ihr uns unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt. Und schon kleine Spenden helfen natürlich, um den ganzen Laden hier am Laufen zu halten, die Hostingkosten zu bezahlen oder beispielsweise auch die Kosten zu bezahlen für dieses Aufnahmeprogramm, über das ihr uns gerade jetzt seht, weil das kostet auch ein bisschen. Genau, ansonsten haben wir darüber auch schon mein neues Mikrofon finanziert. Und da sind wir immer froh. Vielleicht machen wir nochmal bei Zeit nochmal eine rede ich mal ein bisschen mehr darüber, was unsere monatlichen Kosten sind und wie uns helfen könnt, die zu decken. Aber zu Saisonbeginn möchte ich euch nicht gleich damit nerven. Genau, alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir machen weiter mit dem super, super, super Cup. VfB 1, Bayern München, leider 2. Chris, wie ging es dir vor dem Spiel? Wie wichtig war dir dieses Spiel? Warst du im Stadion?
Immer nicht im Stadion. Für mich ist es halt auch in Anführungszeichen ein weiteres Vorbereitungsspiel auf einem etwas höheren Level mit so Wettkampfcharakter gewesen, das mich halt trotz allem nervt, weil halt der DFB-Pokal dadurch verschoben wird. Was willst du machen? Ist halt jetzt so, ich bin nicht der größte Fan ich find's cool, das Spiel Meister gegen Pokalsieger. Das finde ich cool. Das Ganze drumherum, was sie draus gemacht haben inzwischen mit, der Franz Beckenbauer Cup und Pipapo und Schlag mich tot und auch die Berichterstattung dann im Vorfeld, da war ich teilweise echt erschüttert. Also ich habe das auf Sky geschaut und wie heißt das? Sebastian Hellmann, der seit wie viel tausend Jahren das macht, der keine Ahnung hat, wie der VfB-Kapitän heißt. Da war ich echt so, was ist jetzt eigentlich los? Also das war ziemlich traurig. Es war so auf Bayern alles fixiert. Vielleicht könnte man das umändern und einfach sagen, wir nennen es nicht Supercup, sondern wir nennen es den Franz Beckenbauer FC Bayern München Cup und es spielt halt Bayern gegen irgendjemanden aus Deutschland, der halt gerade einen Titel noch gewonnen hat.
Ja, und vor allem, also nichts gegen Franz Beckenbauer, ja? Also, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so auf Nationalmannschaft, Nationalspieler fixiert, der hat Großes für den deutschen Fußball geleistet, weniger Großes für den VfB. Aber ist alles okay, ja? Und man kann über die Person ja diskutieren und man kann auch sagen, über Tote nicht Schlechtes reden. Nur warum muss man diesen Supercup überhaupt nach irgendeiner Person benennen, frage ich mich. Also du hast den DFB-Pokal, der noch nichts benannt ist, du hast den die Meisterschaft, die nach nichts benannt ist, auch nach keinem Sponsor. Der letzte Pokal, der nach einer Person benannt wurde, war der Chommer-Pokal. Das war keine gute Idee, weil das war nämlich Nazi. Das will ich natürlich nicht vergleichen. Aber also warum muss man eine Person mit diesem Pokal verknüpfen? Also so erfolgreich sie sportlich auch war und so sehr man sich vielleicht bewundert. Und dann hast du halt diese Einspieler oben auf der Anzeigetafel. Ich war ja im Stadion. Und da hast du halt Franz Beckenbauer, der für die Bayern Tore schießt. Und nochmal Tore schießt. Ja, da hast du ihn auch als Nationalspieler und als für den HSV. Aber ich weiß es nicht. Und ja, also ich brauche diese Benennung auch nicht. Grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich finde diese Idee, und das gibt's ja auch auf europäischer Ebene, einen Supercup-Meister gegen Pokalsieger oder halt früher Champions oder Pokalsieger, Cupsieger gegen den Sieger des Europapokals der Landesmeister, finde ich die Idee gut. Aber ja, keine Ahnung. Ich hätte das drumherum nicht gebraucht. Ich hätte diese Franz Beckenbauer Supercup-Beklebung nicht gebraucht. Und den ganzen Krempel drumherum. Und ich hätte vor allem, ich verstehe nicht, warum man das nicht eine Woche vorher machen kann. Also, ja, keine Ahnung. Wie auch immer.
Jetzt kommt noch Yannick und sagt, ich finde den Supercup klasse.
Nein, also, dass man ihn nach Franz Beckenbauer benennt, damit kann ich noch leben, tatsächlich. Franz Beckenbauer, egal, der war auch ein Mensch, der Fehler gemacht hat, sicherlich, aber unterm Strich bleibt er einfach einer der größten Persönlichkeiten im deutschen Fußball, auch im Weltfußball. Und das lasse ich mir noch alles gefallen, alles schön und gut. Mich hat tatsächlich auch eher dieses Ganze dann drumherum genervt und da kann ich dann eben auch verstehen, wenn da die aktiven Fanszenen auch sagen, irgendwann ist auch mal gut, weil letztendlich ist es nur noch ein weiterer Wettbewerb, der einfach so hochgejatzt wird, auf gut Deutsch gesagt, und ja, klar, das gibt's auch in anderen Ländern, aber also aus meiner Sicht könnte ich auch drauf verzichten. Ich war auch im Stadion, alles schön und gut, alles fein, aber du hast auch an der Atmosphäre gemerkt, um da mal vorzugreifen, dass es halt doch nur dieser Franz Beckenbauer Supercup ist, in Anführungsstrichen, und vielen Leuten, auch die im Stadion waren, das dann irgendwie vielleicht doch eher auch so ein bisschen, na, nicht egal ist, aber so, ja, man ist halt da, man schaut sich's an, man geht dann auch sicherlich mit, aber ja, am Ende des Tages einfach nur ein weiterer Wettbewerb, um die ganze Geschichte noch mehr zu vermarkten. Wie gesagt, das mit Franz Beckenbauer, damit bin ich fein, weil, wie gesagt, große Persönlichkeit, kann man wegen mir dann auch den Cup danach benennen. Aber alles andere drumherum, das finde ich dann schon auch übertrieben. Die Fernsehübertragung habe ich jetzt nicht gesehen, da kann der Chris mehr dazu sagen, aber was ich da so gehört habe, war das ja auch eher semi-gut.
Ja, ich finde es halt so bezeichnend, dass dann halt so Leute wie Frank Klusen vom Kicker mal wieder die Kritikpunkte daran nicht verstehen. Ja, also nee, es geht nicht darum, dass irgendwie Spiele auch mal irgendwie an einem Wochentag stattfinden oder sowas. Nee, es geht einfach darum, dass man halt völlig unnötig das da rausnimmt. Die Bayern und der VfB haben jetzt noch eine zusätzliche englische Woche. Ja, man hätte das den Supercup ja auch am Wochenende vorher machen können. Ja, dann spielt man halt ein Vorbereitungsspiel weniger oder so.
Ja. Aber da sind wir wieder beim Thema Vermarktung, Sendeplätze.
Genau.
Weil überleg mal, Sky hat ja an dem Wochenende alle DFB-Pokalspiele plus jetzt diesen Supercup. Ja. Da wären wir wieder beim Thema.
Ja. Na gut. So ein bisschen hoffe ich, dass wir wieder im Supercup spielen, weil das heißt, dass wir entweder Vizemeister werden oder den Pokal holen ohne die Meisterschaft oder das Double. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass die DFL da irgendwann mal zur Einsicht kommt und das irgendwie anders regelt. Aber wir blicken jetzt erstmal auf die Aufstellung, Yannick. Im Tor Pretlo, das war absehbar, weil Nübel immer noch Auer am Ellenbogen hatte. Mittelstädt links, Chabot, Raquez, Wagnermann auf rechts. Passt für dich so? Warst du überrascht, dass Wagnermann rechts hinten spielt und nicht Asignon?
Ja gut, Wagnermann hat eine ziemlich starke Vorbereitung gespielt. Also bei aller berechtigten Kritik, aber der hat sich wirklich reingehauen. Das, was ich von ihm in der Vorbereitung gesehen habe, hat mir gut gefallen. Von daher war es auch okay. Man konnte ja auch den Presseberichten vor dem Spiel so ein bisschen entnehmen, dass er da leicht die Nase vorne hat. Und da sage ich auch, wenn er sich da jetzt wirklich wieder reinbeißt in die ganze Geschichte und auch reinkämpft, der war ja absoluter Abgangskandidat, auch mit der Verpflichtung von Asignor, muss ich sagen, Respekt, und dann hat er auch die Chance verdient. Und die andere Besetzung in der Abwehrkette, klar, die war eigentlich auch relativ fix. Hakes hat gerade einfach auch die Nase vorne gegenüber Jeltsch. Das ist einfach so, Jeltsch war eben auch verletzt in der Vorbereitung, hat ja auch die U21-EM verpasst und hat da einfach auch noch einen Rückstand. Das hatte ja aber Sebastian Hoeneß auch schon angekündigt. Von daher, ich gehe damit fein, das ist vollkommen okay. Alle Spieler beginnen bei 0 zur neuen Saison und deswegen ist es ja auch in Ordnung, wenn eine Mannschaft so einen gesunden Konkurrenzkampf auch hat.
Chris, zwei Personalien fand ich noch interessant. Zum einen das Alder Kiel, du hast es auch nochmal in unserem Chat vorhin angesprochen, Alder Kiel nicht im Kader. Meine Vermutung war, weil er ja noch so kleinere Wehwehchen in der Vorbereitung hatte, dass Raquez eigentlich der fitteste war und deswegen halt die Nase vorne hatte. Und dann halt Jeltsch saß, glaube ich, auch nicht auf der Bank, oder?
Jeltsch saß, glaube ich, auf der Bank.
Genau, saß auf der Bank, ja.
Ja, genau. du bist halt ein bisschen skeptisch noch, was das angeht.
Ja, ich frage mich halt jetzt langsam, also wir sind jetzt, es gehen jetzt ins zweite Jahr mit Alter Kiel. Mhm. Und es wird immer so davon geschwärmt, er ist so schnell, er ist technisch so gut und was weiß ich alles. Ja, aber er, ich meine, er hat 9 Millionen halt waren es? 9 Millionen gekostet, ist irgendwie an der Schwelle zum belgischen Nationalspieler, hat auch schon Nationalspiel oder war schon bei der
Nationalmannschaft. Hat schon gespielt.
Ja, war dabei, aber ist jetzt keine Stammkraft sozusagen. Und wo ist der? Also, das, sorry, also da finde ich vielleicht doch noch zu sehr VfB, dass ich sage, 9 Millionen sind halt kein Pappenstiel. Also, das ist das Gleiche mit Asignon, mit 11 Millionen. Und dann, ich hole doch aber nicht für 11 Millionen ein Backup für Wacknummern. Ja. Ich meine, klar, ich kann es jetzt verstehen, Vorbereitung, wenn er besser war, okay, gar kein Thema. Asignon hatte wohl auch noch irgendwie Sachen mit Frankreich noch zu klären, irgendwas war da auch noch, das war auch ein paar Tage nicht im Training, okay, nehm ich alles. Das ist halt, da sag ich gar nicht groß was, das ist halt, ja, okay, Positionszweikampf, mal gucken, vor allem, was aus Stergio wird, wenn der wieder da ist. Aber das mit Alda Kiel, also ich hätte eigentlich echt gedacht, so dass man sagt, okay, dann spielt der neben Chabot oder statt Chabot oder was weiß ich was. Also scheinbar ist Jeff Chabot komplett gesetzt inzwischen. Ja. Weil du ja sagst oder gesagt hast, wir fangen von null an, also auf links Mittelstädt ist gesetzt, Chabot scheint gesetzt, im Tor ist eigentlich Nübel gesetzt, Stiller und Carrasso sind gesetzt. So viele fangen wir nicht bei null an.
Ja, und es waren ja auch relativ wenig neue, also beziehungsweise kein neuer in der Startaufstellung.
Nee, ist kein neuer gewesen.
Genau, und Nick Woltemade, obwohl doch schon vor einem Monat die Bild, oder wer es war, Sky berichtet hat, dass Sebastian Hoeneß ihn nicht einsetzen wird im Supercup, hat er doch eingesetzt. Ganz überraschend, oder?
wer konnte damit rechnen? Also
komisch, dass wir unseren besten Stürmer und unseren formstärksten Stürmer einsetzen.
Ja, also hätte ich auch, bin ich auch völlig überrascht. Also aber wir wissen ja, Sebastian Hoeneß hat ja nicht unbedingt die Vollahnung. Deswegen.
Eben. Gut, gehen wir mal ins Spiel rein. Ich muss eher sagen, ja, klar, es waren die Bayern. Aber wie wir da überrannt wurden in den ersten 5 bis 10 Minuten, fand ich schon relativ krass. Also Goretzka hatte 2 Chancen in den ersten 5 Minuten. Und die Bayern sind auch immer wieder auf den Flügeln durchgekommen. Yannick, hat dich das auch so, ich will nicht sagen überrascht, aber geärgert, wie einfach die Bayern am Anfang vor unser Tor kamen?
Ja, das ist der springende Punkt. Man hat es den Bayern halt auch sehr, sehr einfach gemacht. Mhm. Also man weiß natürlich, klar, wenn der FC Bayern kommt in voller Mannstärke, dann ist das schon harter Tobak halt. Dann musst du damit rechnen, dass die halt auch viele Offensivaktionen haben und dass sie halt auch sehr dominant spielen in ihrer Ausrichtung, dass sie den Ball haben wollen. Also das ist jetzt keine Mannschaft, die lauert und wartet, sondern die wollen dann schon ihr Spiel auch aufziehen. Damit hab ich natürlich gerechnet. Aber wie gesagt, in einigen Szenen, gerade bei den Abschlüssen auch von Goretzka, wird's dann auch ein bisschen zu passiv von VfB-Seite aus und letztendlich wird es ihnen da dann auch über das ganze Spiel hinweg, muss man sagen, zu einfach gemacht. Also da hätte ich mir einfach mehr Präsenz, mehr Härte, mehr, ja, mein Lieblingswort, Galligkeit gewünscht, die du dann einfach auch gegen so einen Gegner dann auf den Platz bringen musst, um zu bestehen. Weil da eben, ja, wir brauchen jetzt nicht über die Qualität von Bayern sprechen, die ist da. Also da brauchen wir ja nur die Startelf angucken, das sind alles richtig gute Jungs, die kicken können und die darfst du halt nicht zu sehr in ihr Spiel kommen lassen, weil dann wird's eben auch als VfB Stuttgart im Jahr 2025 ganz, ganz schwierig.
Ja, und was mich so ein bisschen ärgert, ist diese Diskrepanz zwischen diesen Ansagen, die man vorher macht, die man natürlich macht. Also du bist Pokalsieger, du gehst nicht in den Supercup und sagst, ja, mal schauen, Hauptsache wir haben es ins Finale geschafft. Aber der VfB hat diesen Mut, den man vorher am Mikrofon, sage ich mal, gezeigt hat, was auch wirklich okay ist. Der hat man ein bisschen auf dem Platz vermissen lassen. Kannst du das nachvollziehen, Chris, dass man so, oder hast du auch das Gefühl, dass man sehr ängstlich den Bayern gegenüber aufgetreten ist, sehr zurückhaltend?
Ja, vielleicht war so die Taktik so, hey, wir schauen jetzt mal, was die Bayern anbieten können. Und war dann doch ein bisschen vielleicht überrascht, dass sie gleich aufs Gaspedal gedrückt haben. Weil die wahrscheinlich sich gesagt haben, ja, wenn es dumm läuft, geht uns nur nach 70 Minuten ein bisschen die Booste aus oder so. Deswegen hauen wir lieber gleich vorne mal alles rein. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, sie waren nicht bereit für das Spiel. Sie kamen einfach nicht richtig gut rein. Also die ersten 20 Minuten. Danach war es deutlich besser. Aber irgendwie, es hat so dieses, ja, es war so ein bisschen Pokalspiel, so Zweitligist gegen Erstligist gefühlt. Und eigentlich, dass du sagst, hey, ich nutze meine Chance oder ich hau mich jetzt voll rein, war schon ein bisschen der Respekt einfach vielleicht zu groß. Und das ärgert mich, weil brauchen sie nicht. Brauchen sie keine Angst vor haben.
Eben. Also ja, ne, du kannst alles reinhauen, das kann dir immer noch passieren, dass die Beine gegen dich gewinnen, weil du halt einfach eine unfassbare Qualität hast, selbst ohne Woltemade, ohne Musiala, ohne die ganzen Leute, die sie nicht kriegen oder die sie jetzt schon abgegeben haben. Ja, und so kommt es dann auch zum 1-0 in der 18. Minute. Langer Ball nach dem Abschlag von Bredlo. Oder ein hoher Ball vor allem kommt dann auf in Richtung Strafraum. Rakes versucht den Ball zu klären, macht ganz doofes, hohes Bein irgendwie und legt den Ball halt Kane direkt vor die Füße. Und der, muss man auch mal sagen, das ist schon eine gewisse Qualität. Der zielt einfach direkt ab, weil er genau sieht, dass Bredlo natürlich auch nicht mit dem Schuss rechnet in dem Moment und macht das 1-0. Janik, ich fand es ein bisschen absehbar, diesen Rückstand nach den ersten 20 Minuten. Ging's auch so?
Hat sich angedeutet. Wir haben da dann auch in dieser Phase so ein bisschen die Automatismen, die Strukturen gefehlt beim VfB. Die Räume wurden nicht eng gemacht, was ja wirklich auch essentiell ist, wenn du gegen die Bayern spielst, dass du ihnen einfach keinen Platz bietest, wenn sie schon den Ball haben. Ja. Und ja, dann passiert eben genau sowas, ein individueller Fehler. Hakes, klar, das kann passieren. Keine Frage, als letzter Mann vorm Torwart, er versucht da den Ball zu klären, macht halt genau das Falsche. Vielleicht hätte er ihn dann eher noch vielleicht zur Ecke klären sollen, wer weiß. Aber ja, dann ist da eben ein Harry Kane und du hast es gerade gesagt, er hat dann eben die Qualität. Super Abschluss von ihm, muss man auch anerkennen, ja. Hart, präzise. Das können nicht viele so und das ist dann eben letztendlich das, wenn du da halt so ein 80 Millionen Stürmer vorne hast, der macht dann halt die Dinge auch so eiskalt. Und das hat dann den Bayern natürlich auch so ein bisschen Aufwind gegeben und den VfB danach auch so ein bisschen immer, ja, mehr verunsichert. Also ich hatte dann danach irgendwie nicht den Eindruck, dass wir da der Lage Herr werden können jetzt noch in diesem Spiel, weil es halt wirklich so dieses Typische, was du eigentlich nicht gegen Bayern haben willst, sie machen das Tor und dein, und du läufst einfach nur hinterher und kommst gar nicht rein in dein Spiel. Das ist dann eben das Eklige, sage ich mal, wenn du gegen die Jungs aus München spielst.
Ja, und dann ist das Nervige ja auch, dass du deine Chancen selber nicht nutzt. Du hast irgendwie Undav mit diesem schwachen Schuss, der mich auch schon wieder ein bisschen geärgert hat, weil das hat er letzter häufiger gehabt in der Rückrunde, so diesen einen Schuss, der kam, wurde er dann teilweise nur eingewechselt, hat er diesen einen Distanzschuss, diesen schwachen abgegeben und dann war es schon wieder vorbei mit der Offensivpracht. Nee, also er hat er dann sich nochmal gesteigert, aber den fand ich schwach geschossen einfach. Wagnumann kam nochmal nach vorne, aber konnte auch nicht gefährlich abschließen. Dann Woltemade, der Erneuer scheitert. Gleichzeitig hat aber auch Leimer dann diesen Chip versucht. Also es wurde ein bisschen offener, was ja eigentlich gut ist, nachdem du zuvor so reingedrängt wurdest. Aber Stand jetzt haben wir immer noch, oder zumindest in diesem Spiel, Chris, immer noch das Problem, dass wir unsere Chancen einfach vergeuden. Oder?
Definitiv. also wenn wir unser Spielsystem schon seit mehreren Jahren jetzt haben, haben wir auch das mit weitergenommen erstmal. Es ist super, super schade gewesen einfach. Also ja, da hat so ein bisschen der Bums gefehlt. Ich habe mir bei Undav und Wagnumann habe ich mir so ein bisschen den Jamie Levy, den Powerschuss gewünscht. Mhm. Hat nicht sollen sein. Das wollte mal, da ein Neuer scheitert. Ja, okay. War eine gute Szene, aber ja, ist auch das ist mal drin, nur dieses, das ist mal drin, ist mit dem Spiel schon wieder ein bisschen zu häufig passiert.
Ja.
Und deswegen, ja, es ist super schade, ineffektiv, leider viel zu ineffektiv.
Genau, einerseits das und du kriegst aber auch nicht so viele Chancen. Ich meine, klar kriegst du nicht viele Chancen gegen die Bayern, aber wir haben auch so häufig den Ball vorne hin und her gespielt wieder, keine klare Abschlussposition gefunden. Ja, das ist gegen eine bessere Mannschaft schwieriger als gegen eine schlechtere Mannschaft, aber trotzdem, es waren so viele Situationen, wo ich mir denke, zieh doch einfach mal ab, die beiden haben das auch gemacht, ja, Olisee hat auch irgendwann mal einfach drauf gehalten und der gefährlichste Torschuss des VfB außer dem Tor war der Schuss von Leveling, der dann abgefälscht wurde, den neuer noch irgendwie rausgekratzt hat, zu dem wir kommen. Wenn du so eine schlechte Chancenverwertung hast, und wenn es dir so schwer fällt, warum auch immer, dann musst du halt mehr Chancen kreieren. Sag ich auch schon seit Jahren. Vor zwei Jahren musste ich das nicht kritisieren. Aber aktuell denke ich mir halt, ja, versuch's einfach häufiger. Oder keine Ahnung. Ja, es war zu umständlich, es war auch zu wenig Struktur. Ich fand es.
Es war zu verkopft.
Ja. Und war auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil die meisten Bälle gingen, nämlich auf den Kopf von Nick Waldemade, der dann nach 35 Minuten endlich mal auch einen Ball gewinnen konnte. Und zwar dadurch, dass Upamecano gelb gesehen hat, der eigentlich schon lange hätte gelb sehen müssen, meiner Meinung nach. Denn Waldemade wurde da schon ordentlich bearbeitet. Ja, da kam immer ein langer Ball und dann kam es immer zum Gerangel zwischen Upamecano und Waldemade. Meistens hat er es fair gelöst, aber er hat es auch schon ein paar Mal unfair gelöst. Und dann
aber Upamecano hatte doch auch gleich zu Beginn seinen Ellbogen im Gesicht von Stiller.
Das, ja, und, stimmt. Ja, genau.
Ganz und da bin ich mir echt nicht mehr. Gibt es Ellbogen im Gesicht? Ist nicht mehr gelb. Sehe ich es richtig?
Ich habe es nicht mehr im...
Also muss die Lippe bluten und ein Zahn raus sein, damit es gilt? Oder... Frage nur für den Rest der Saison. Ich meine, sind vielleicht ein Tipps, die man Carasso noch geben kann. So, hey, also scheinbar ist okay.
Bei Stiller gibt es rote Karten nur bei Bänderverletzungen.
Achso, ja. Grundsätzlich. Na, ich frage halt deswegen, weil wenn ich zurückerinnere, was Woltemade schon abgepfiffen wurde, ja, wo er halt gar nichts dafür kann, weil er einfach so groß ist und den Arm unten hat und jemand rennt in seinen Ellbogen. Dann heißt es, oh, Ellbogeneinsatz.
Ja,
oh.
Ey, hör mir auf, ey, ich erinnere mich gerade, ja.
Ja, eben. Und dann so eine Szene, wo halt wirklich der Ellbogen mal wirklich in die Fresse fliegt, alles klar. Ja, stimmt. Aber es gibt ja diesen ominösen Bayern-Bonus, gibt's ja nicht.
Nein. Ich hab's auch im Stadion auch gar nicht, also ich habe nur gesehen, dass Stiller auf dem Boden lag. Ich hatte gar nicht richtig gesehen, was da passiert.
Leicht touchiert.
Ich dachte auch zuerst, aus irgendeinem Grund dachte ich zuerst, es wäre Woltemade, obwohl der größte Unterschied zwischen Stiller und Woltemade, glaube ich, der größte im Kader ist. Ja, Yannick, du warst auch im Stadion. Wir reden ja gleich noch über das Thema Stimmung. Ich glaube, viel von der Stimmung, wenn man es so nennen kann, kam daher, dass die VfB-Fans geschätzt nach 15-20 Minuten die Schnauze voll hatten vom HM Osmos. Wie fandst du ihn in dem Spiel insgesamt?
Ja, na, ein oder anderen Szene. Also eigentlich finde ich, dass es ein guter Schiedsrichter ist. Also er zählt auf jeden Fall für mich zu den Besseren in der Bundesliga. Aber ja, also gerade die Sache mit Upamecano, stimme ich euch zu. Für mich hätte Upamecano sogar vielleicht auch eine gelb-rote Karte kriegen können, wenn man es etwas strenger auslegt. Auch Jonathan Tah hat nicht gegeizt mit rustikalem Einsatz, wobei ich da fand, okay, das war noch in Ordnung. Ja, ich würde ihm 3-4 geben. Also gab schon viele Szenen, die er komisch gepfiffen hat, auch teilweise das Abseits, wie das dann gelaufen ist, dass man da dann gefühlt noch 10 Minuten weiterspielt und auch die Bayern-Spieler sich dann zu Recht aufregen und sagen, ja, was ist denn jetzt? Keiner mehr irgendwie so richtig weiß, wie es jetzt weitergeht. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass auch die Kommunikation mit seinen Assistenten nicht die beste an diesem Abend war. Also irgendwie hat es da auch von der Schiedsrichterleistung her nicht ganz gepasst bei diesem Spiel, aus meiner Sicht.
Ja, also ich habe so im Stadion gesehen, ich habe mich nicht nochmal das ganze Spiel angeguckt, ich fand es unterirdisch. Sowohl was die Zweikampfbewertung anging, als auch was die Spielleitung angeht. Also wir haben ja in der 60. Minute später noch diese gelben Karten für David Kretschlow und den Co-Trainer des FC Bayern. Und also spätestens wenn Schiedsrichter in so einem Spiel, wo es schon ruppig zur Sache ging, aber das war jetzt auch keine, also das war ja keine Tätigkeit irgendwo oder sowas. Wenn in so einem Spiel der Schiedsrichter zur Bank geht und gelbe Karten zeigt, dann weißt du, der versucht, Autorität zu simulieren. Das hat man schon in der Vergangenheit in manchen Spielen, wo auch Hoeneß mal gelb gesehen hat, Kretschlow und ja, also ich fand ihn überfordert. Es gab kurz vor der Pause auch noch gelb für Mittelstädt nach dem Foul an Leimer und für Olise wegen Meckern. Da hat er dann auch schon ein bisschen angezogen, nachdem er vorher viel hat laufen lassen. Es gab noch die Chance von Olise, der knapp drüber köpft in 38. Minute. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Christi Bein hätten den Supercup eigentlich schon in der ersten Halbzeit klar machen können, vielleicht sogar müssen mit den Chancen. Gehst du damit?
Nee, tatsächlich nein, weil wenn wir beim VfB davon sprechen, dass wir uns aufregen, dass es ineffektiv ist oder dass es halt nicht ganz zielgenau ist und alles, dann kann man das bei den Bayern genauso sagen. Und Gibt dem VfB da ein bisschen mehr das Abschlussglück, dann steht es vielleicht 2-1 für den VfB, dann ist es wieder anders. Oder in dem Fall könnte es auch 3-0 für Bayern stehen. Also das ist aber dieses wäre, wie was hätte, hätte Fahrradkette. Nee, wäre, wäre Fahrradkette. Und nee, ich fand, es wäre noch nicht rum gewesen. Also hätte in beide Richtungen kippen können. Ein dummer Ball, vielleicht mal einer richtig abgefälscht, ein neuer kommt dann wirklich nicht mehr ran. Aber hätte es in beide Richtungen geben können, deswegen.
Ja, ich frage mich, ob ich das Spiel irgendwie nicht ein bisschen zu negativ sehe. Ich habe nicht erwartet, dass wir gewinnen, aber ich hatte irgendwie erwartet, dass wir den Bayern mehr Kontra geben.
Genau das.
Ja, genau.
Ganz genau das.
Weil ich ertappe mich immer wieder selber dabei und lese natürlich auch, was andere Leute dazu schreiben und denke, sehe ich das zu negativ? Naja, wir schauen mal gleich auf die zweite Halbzeit. Erstmal, bevor wir zur Stimmung zur Halbzeit kommen, Chris, wie ist denn die Lage bei uns auf Twitch? Gab es schon Zwischenfragen, Kommentare?
Noch gar nichts, nein. Chat ist ruhig.
Kannst du sehen, wie viel Zuschauer wir haben?
Ja, aber dazu möchte ich mich nicht äußern.
Okay. Hallo, ich freue mich, dass du einer dabei bist.
So in etwa. Gut.
Das ist auch völlig in Ordnung. Das muss ja organisch wachsen. Irgendwann wird man unseren Podcast im Stadion übertragen. Auf der großen Leinwand. Gut, wir gehen in die Stimmung zur Halbzeit rein. Chris, wie hast du dich selbst gefühlt? Was war für deiner Meinung nach noch drin in diesem Supercup-Finale?
Jetzt muss ich echt Luft holen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen gehofft, dass das Spiel irgendwie kippt, dass der VfB rauskommt und Yannicks Lieblingswort umsetzt, diese Galligkeit. Dass man einfach reingeht und sagt, ja, okay, komm, wir spielen trotz allem daheim. Es sind auch, in Anführungszeichen, nur die Bayern. Ja, die beste Mannschaft Deutschlands, ja. Alright. Trotzdem, nicht so reinkommen in die zweite Halbzeit wie die ersten 20 Minuten, sondern mal genau umgedreht reinkommen und richtig Gas geben und mal richtig drauf und nicht überdrehen, ganz wichtig, aber ein Statement irgendwie setzen. Und das habe ich mir so ein bisschen erhofft. Deswegen, aufgegeben hatte ich es noch nicht. Ich meine, ja, ich habe anfangs gesagt, eigentlich war es mir egal, weil für mich das Vorbereitungsspiel ist. Trotzdem willst du es gewinnen. Das ist halt das.
Ja, ja. Yannick, wie ging es dir zur Halbzeit?
Ja, ähnlich wie beim Chris auch. Ich habe einfach gehofft, dass es jetzt noch ein paar Impulse auch von der Bank vielleicht gibt, dass vielleicht Sebastian Hoeneß einfach auch nochmal die richtigen Worte in der Kabine findet an die Jungs. Und ja, eigentlich so, wie es der Chris gesagt hat, klar, ich habe auch schon vor dem Spiel gesagt, wenn sie es verlieren, geht für mich die Welt auch nicht unter. Aber klar, wenn du dann in dem Spiel drin bist und siehst, okay, es steht jetzt 1-0 zur Pause, du spielst hier im eigenen Stadion, dann kommt halt auch vielleicht so ein bisschen diese Ehre in dir hoch, zu sagen, hey, als VfB Stuttgart, jetzt wärmen wir uns aber auch gegen die Bayern ein bisschen. Also dieses Wehrhafte, dieses Kämpferische, das habe ich mir einfach gewünscht für die zweite Halbzeit. Und dann vielleicht zu gucken, wenn ein schneller Ausgleich fällt, was da noch gehen könnte beispielsweise.
Ja, so in die Richtung ging es bei mir auch. Es war halt nur 1-0 und zwar ist ja auch noch relativ lange in der zweiten Halbzeit. Ja, gehen wir mal rein. Der VfB hatte direkt nach der Halbzeit vor der Kanzlerkurve eine relativ gute Freischusschance. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass Stiller den schießt. Am Ende war es Undav, der den drüber setzt. Janik, wie fandst du Undav in dem Spiel?
Ja, etwas unglücklich in manchen Aktionen, also gerade der Abschluss aus der ersten Halbzeit, den wir ja vorhin kurz angesprochen hatten. Ansonsten, er ist natürlich immer einer, wo du siehst, der hat schon Bock, der hat Lust, der ackert auch viel und versucht dann auch so ein bisschen in die Zweikämpfe reinzugehen, aber ich fand ihn doch in diesem Spiel für seine Verhältnisse etwas zu blass. Also da hätte ich mir mehr Impulse gewünscht, war aber nicht der Einzige, bei dem ich das so gesehen habe.
Ich hätte mir vor allem von ihm mehr Körperlichkeit gewünscht. Also wenn er eins kann neben dem Torschießen, dann ist er wirklich den Körper reinstellen. Und er hat sich in ganz vielen Situationen meiner Meinung nach viel zu leicht den Ball abnehmen lassen, ablaufen lassen. Und ja, keine Ahnung, da hätte ich mir einfach von ihm mehr, ich will nicht sagen Einsatz gewünscht, aber mehr Bissigkeit irgendwie. Das war, sein Spiel ist eigentlich nicht das Körperlose. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, dass er in ganz vielen Spielen, jetzt auch in der Rückrunde, eher darüber gekommen ist, dass er halt nicht unbedingt seinen Körper eingesetzt hat, sondern halt eher dann in guten Schusspositionen war. Aber er kann das ja eigentlich. Wir hatten danach noch eine große Chance mit von Karasor. Ich glaube, da konnte man schon von vornherein von ausgehen, Chris, dass der nicht reingeht wird. Das war dann ein bisschen spektakulär, wie er gegeben hat, indem er nämlich Diaz anschießt. Vorher gab es noch Gelb für Kane nach dem Foul an Karasor, aber diese Karasor-Chance war eigentlich relativ groß. Da stand leider der falsche Spieler, oder?
Ja, definitiv. Ich weiß auch gar nicht, ob wir in Zukunft noch über Torchancen von Atakan Karasor sprechen sollten. oder wir nennen es einfach nur noch den Karasor der Woche. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, er wird einfach kein Torjäger mehr. Garantiert nicht.
Er hat viele andere Stärken, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber ja, das gehört nicht dazu.
Ja, und ich meine, was natürlich die Chance schon zeigt, ist, dass der VfB, und dann kann man vielleicht auch das Spiel wieder ein bisschen persönlicher bewerten, der VfB hatte ja seine Chancen. Also du hast ja eine sehr gute Schussposition, du hast eine sehr gute Freistoßsituation. Der VfB wurde jetzt in der zweiten Halbzeit nicht von den Bayern aufgefressen. Du hast zwar nochmal diese Chance von Kane, die Preto aus spitzem Winkel gut pariert. Und die Bayern waren natürlich immer in der Lage, ein Tor zu machen. Das hast du dann auch beim 2-0 gesehen. Aber grundsätzlich war der VfB dann schon wieder eher auf Augenhöhe. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum wir so lange gebraucht haben bis zu einem Wechsel. Weil es lief zwar okay, meiner Meinung nach, aber es lief nicht so, als ob du als dass du nicht hättest wechseln müssen. Und gerade der einer der beiden Spieler, der ausgewechselt wurde, Chris, hat mir überhaupt nicht gefallen am Samstagabend, das war Chris Führig. Der ging für Demirovic raus. Wie fandst du Chris Führig? Und hättest du dir gewünscht, dass Thiago Thomas schon spielberechtigt und eingespielt war?
Ja, erstmal super Skandal hier. Da holt man für 13 Millionen einen, das spielt ja noch nicht mal. Was ist das denn? Nicht mal, nicht mal im Aufgebot. unglaublich, was da Laube Hoeneß. Nein, ganz ehrlich, Chris Führig mit neuer Rückennummer wirkte tatsächlich, die 10 wirkte jetzt schon in dem Spiel für mich so ein bisschen mehr wie eine Last auf seinen Schultern. So doof das klingt, wenn man sagt, so ja, hier die Rückennummer, die Rückennummer, was ich was. Er hat sie bewusst gewählt und gewechselt. Ich verstehe es nicht, warum, also, aber sei es drum. Ich fand ihn, er hat ab und zu versucht, so ein bisschen aufblitzen zu lassen, aber das war es dann leider auch schon. Das hat die linke Seite hat nicht so funktioniert mit Mittelstädt und Führig, wie wir es schon kennen, wie wir es haben lieben gelernt auch mit den beiden im Zusammenspiel. Und das lag allerdings nicht an Maxi Mittelstädt. Den fand ich sehr, sehr stabil, nämlich wieder.
Ja, ja. Das ist wirklich was für eine Stabilität hat auch die letzten Jahre. Das ist eine
abartig.
Das ist die dritte Saison, ja, und ich glaube, er ist auch der Einzige, der durchgängig dann auch bei der Nationalmannschaft auf dem Feld stand meistens, außer wenn er mal verletzt war, ich weiß gerade gar nicht mehr, aber und auch da bei dem habe ich das Gefühl, das ist einfach wieder eine Bank diese Saison.
Ja, eben. Und bei Chris Führig eben nicht. Und da muss was von ihm muss was kommen. Definitiv. Also hat er nicht, der ist, glaube ich, einer der Spieler, der noch eine Ausstiegsklausel hat, ne?
Ja.
War in diesem Sommer gar kein Thema. Mal drüber nachdenken. Ich bin gespannt, wie es wird, weil er hat jetzt für sich, glaube ich, den Anspruch, Nationalspieler zu sein und da auch wieder reinzukommen. Hat aber jetzt mit Thiago Thomas echt Konkurrenz bekommen, der ähnliche Fähigkeiten mitbringt. Deswegen, der Bessere soll spielen, ganz ehrlich.
Ja, und also was mich ein bisschen stört bei Führig, ist einfach, der hat halt diese eine sehr gute Saison, wo wir Vizemeister geworden sind und ist ein bisschen danach wieder in die alten Muster verfallen. Letzte Saison war nicht ganz so enttäuschend, möchte ich sagen, wie die Jahre vor der Vizemeisterschaft, wo du ja regelmäßig das Gefühl hast, okay, der rennt jetzt wieder mit dem Kopf durch drei Leute durch. aber es ist zu umständlich, es ist zu wenig zielstrebig. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich hoffe, dass die 10 mehr zum Lustgewinn bei ihm führt, als zur Last wird.
Ja, aber um auch noch auf den Wechselzeitpunkt noch ganz kurz zu kommen, also 71. Minute fand ich einfach viel, viel zu spät. Also du hast in meinen Augen guckst du dir sowas maximal eine Stunde an und sagst dann, okay, das funktioniert heute nicht, aber nicht 70 Minuten.
Ja, also und das habe ich auch nicht verstanden und ich verstehe auch nicht, warum man nicht in so einem Spiel Jovanovic einfach mal reinschmeißt.
Zum Beispiel, ja. Da habe ich tatsächlich auch nicht so ganz verstanden, warum Demirovic jetzt reinkommt. Weil, also ihr wisst alle, Medo, ich finde ihn einfach super. Als Typ schon her super und als Spieler auch. Das ist einfach einer, der hat diese Knipserqualitäten, die manchen einfach abgehen. Auch wenn er eine schwierige Phase hat in der Saison. Er hat 15 Saisontore gemacht, darf man nicht vergessen. Und auch wenn man mal guckt, mit wie vielen Minuten oder wann, nach wie vielen Minuten er immer ein Tor gemacht hat, so im Schnitt, das ist auch eine ganz andere Nummer nochmal. Und ich hätte den eigentlich schon viel früher gebracht, weil ich habe dann die Umstellung, die taktische auch nicht so ganz nachvollziehen können, weil Medo ziehst du nicht auf den Flügel raus. Das heißt, eigentlich müsstest du Undaf auf den Flügel rausziehen, was auch nicht so sinnig war. Oder du ziehst wirklich Levening dann nach links und dann halt Wagnermann ganz nach vorne und stellst hinten dann noch um. Deswegen war für mich so ein bisschen schwierig, das rauszufiltern. Wobei es im Endeffekt von der Offensivabteilung fast so ein bisschen wurscht gewesen wäre, wenn du rausgenommen hättest. Also und deswegen hätte ich es wahrscheinlich schon früher mit Demirovic probiert, da irgendwie den Ball hinbringen in den Strafraum und dann mal gucken, was der draus macht. Und da wäre nach meiner Auffassung noch eher was passiert, wieso.
Ja, Leveling ist ja dann nach links gegangen, Demirovic irgendwie so halb rechts, aber das ist ja überhaupt nicht seine Position.
Ja, eben.
Ja, also der andere Wechsel war positionsgetreu, Hendricks für Chabot. Hendricks dann noch mit einem guten Einwurf später, Yannick. Ansonsten, Sebastian Hoeneß meint, es hat nichts mit Verletzungen zu tun, sondern er wollte einfach nochmal einen neuen Impuls auch in der Defensive bringen. Konntest du es nachvollziehen, dass er Hendricks reinwirft?
Ja, also mich hat es gewundert, dass Chabot eben rausgeht, weil Chabot ja eigentlich auch so eine Bank ist. Der spielt eigentlich immer, wenn er fit ist. Und ist auch sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, für die Stabilität da hinten. Auch wenn er ab und zu mal sehr kritisch gesehen wird, für mich zu kritisch, ehrlicherweise, weil wenn man seine Stats anguckt, der zählt, was die Zweikämpfe angeht, zu den besten Innenverteidigern in der Liga. Mhm. Jetzt im Nebenspiel habe ich es ehrlicherweise nicht wirklich verstanden. Ich dachte zunächst wirklich an so eine Verletzung oder dass er irgendwie einen Schlag bekommen hat oder so oder was angezeigt hat. Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Mich hat es für Ramon natürlich gefreut, dass er jetzt auch mal spielen kann, sich auch zeigen darf, weil es auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für die Kaderbreite, der eigentlich, wenn er eingewechselt wird, auch immer liefert, sehr solide spielt. Bekommen wir dann vielleicht auch noch aufs zweite Tor, da macht er nicht so eine gute Figur, aber ansonsten ist er eigentlich immer auch einer, auf den du dich verlassen kannst. Mhm. Von daher, jetzt kommen wir vielleicht auch wieder zu diesem Testspielcharakter, den dann so ein Supercup vielleicht auch hat, dass da Hoeneß vielleicht auch nochmal sehen wollte, okay, wie spielt Ramon, wie kann ich ihn einsetzen, wie ist sein Stand aktuell?
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, es hat dann am Ende nicht den großen Unterschied gemacht, wobei ich Hendricks auch eher eigentlich als Außenverteidiger sehe, als Innenverteidiger, auch wenn es eigentlich seine Position ist. Die Bayern mussten auch nochmal wechseln, Leimer ging verletzt raus. Und in der 75. Minute, hatte dann Leveling eigentlich die beste Chance auf den Ausgleich, hatten wir schon gerade drüber gesprochen. Bis dato mit diesem Schuss, der dann abgefälscht wird und Neuer, der sich das ganze Spiel über sehr viel Zeit genommen hat mit allem, was er auch verständlich ist mit bei so einem alten Mann, der 3 Wochen jünger ist als ich, zeigte da eine außergewöhnliche Beweglichkeit, weil der kratzte den entgegen der Laufrichtung nach raus. Also Chris, ein bisschen Pech war er schon auch dabei, fand ich. Aber wir hatten ja schon drüber gesprochen, vielleicht hätte der VfB sowas häufiger probieren sollen.
Vielleicht, aber das ist immer wieder bei diesem hätte, wäre, wenn. Ne? Ja. War von allen, denke ich, eine starke Szene. Also von Leveling, dass er es tatsächlich probiert. Und von Neuer, ich fand es so herrlich, weil bei Sky Wolf Fuß meinte, und da schnellt der Reklamierarm hoch. Das fand ich sehr schön.
Wolf Fuß ist sowieso, ich habe den jetzt auch in der Doku gesehen, der Saison-Doku. Doch war Wolf Fuß, oder? Ja, doch, ja, genau. Ich glaub, wo er dann irgendwie sagt, ja, dann wollten die Leute plötzlich 20 Tickets fürs Pokalfinale von ihm haben und sowas, ja. Großartig. Das ganze Fleisch liegt auf dem Grill.
Ja.
Ja. Gut, dann kamen wir zur 77. Minute und das war dann echt so ein bisschen der Tiefpunkt in diesem Spiel. Leveling wird behandelt, allerdings außerhalb des Feldes, deswegen geht das Spiel weiter. VfB ist sehr hoch aufgerückt und der Ball kommt zu Gnabry, der flankt das Spielgerät in den Strafraum genau auf den Kopf von Diaz und der köpft ein und stand 2-0 und natürlich ausgerechnet der 75 Millionen Mann der Bayern hat getroffen. Hoeneß hat hinterher kritisiert, dass der VfB sich nicht clever genug angestellt hat. Yannick hat zum einen gesagt, dass Jamie Leveling seine Schmerzen halt mal auf dem Feld haben muss. Ist auch was ich von Sebastian Hoeneß bisher noch nicht gehört habe.
Ja, also mich hat diese Aussage tatsächlich auch sehr überrascht, wo ich die dann im Nachgang gelesen habe. Das ist man gar nicht von ihm gewohnt, solche Sprüche, aber klar, hat dann natürlich auch ein bisschen Recht damit. Und daran sieht man vielleicht auch diese Weiterentwicklung beim VfB, dass man jetzt auch mal auf sowas geht, weil das macht eben dann auch ein Top-Team aus, dass du eben auch in solchen Situationen clever agierst. Soll aber natürlich keine Entschuldigung dafür sein, dass es da hinten beim VfB Stuttgart gar nicht stimmt. Also die Zuordnung stimmt nicht, die Räume sind viel zu weit offen. Du hattest auch nach der Verletzung von Jamie Leveling noch die Möglichkeit, das dann irgendwie zu entschärfen. Und Luis Diaz kann dann da wirklich, der ist jetzt auch nicht unbedingt als Kopfballmonster bekannt. Ist ein guter Spieler, keine Frage, aber dem seine Stärken liegen eher woanders. Und wie der da eigentlich fast unbedrängt, Hendricks macht da auch keine gute Figur tatsächlich. Das zu deiner These, dass er vielleicht eigentlich nicht so der gute Innenverteidiger ist, sondern eher auf den Außen zu Hause ist. Nee, also das ist wirklich, das ist dann vielleicht noch das, wo der VfB auch einfach dran arbeiten muss. Und das hat dann Sebastian Hoeneß auch im Nachgang noch gesagt. Diese Szene zeigt es dann einfach, die Abstimmungen, die Laufwege, das Rausrücken, das hinten Einrücken. Das sind einfach diese Komponenten, die vielleicht noch nicht zu 100% beim VfB funktionieren. Und die muss man jetzt eben versuchen, bis zum Saisonstart jetzt am kommenden Wochenende in den Griff zu bekommen.
Ja, es war einfach ärgerlich, weil du nutzt deine Chancen, die du hast, nicht und wirst dann halt so bestraft, machst wieder einen Fehler. Also Hoeneß hat ja auch kritisiert, dass die Mannschaft einfach zu hoch aufgerückt war in dem Moment, in Unterzahl.
Sehr naiv einfach auch, ja.
Ja, und es war halt so, du warst die ganze Zeit drauf und dran und dann kriegst du halt so einen Nackenschlag und es nervt halt einfach. Und ja, es ist gegen die Bayern, ich kann mich nur wiederholen. Aber es war einfach.
In einem Spiel, um dem es um nicht so viel ging, Lennart.
Ja, du, dadurch, dass wir es verloren haben, ist das natürlich der absolute Kürbiskampf. Wenn wir das Ding gewonnen hätten, wäre das natürlich, dass unser glorreichstes Jahr fast der Vereinsgeschichte gewesen, zwei Titel in einem Jahr. Aber noch nie geschafft.
Und man darf ja auch nicht vergessen, das macht ja auch was mit der Mannschaft, wenn du so ein Ding holst, wenn du so einen Titel holst. Also ich glaube, für die Mannschaft hätte dieser Titel mehr Bedeutung vielleicht gehabt, wie für einen Großteil der Fans. Weil dann die Jungs einfach auch nochmal mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die Saison reingehen.
Genau das. Also nicht unbedingt der Titel und die drei Konfetti-Kanonen, aber halt dieser Erfolg, dass du halt die Bayern geschlagen hast. Ja. Dann wurde nochmal gewechselt. Bei den Bayern kam Kim für Upamecano in der Innenverteidigung, Guerrero für Gnabry, der auch angeschlagen war. Im VfB kam Asignon für Wagnermann dann rein und Nate für Carazo, also auch positionsgetreuer Wechsel. Finde ich interessant, dass er in einem Spiel bei einem 2-0 Rückstand dann Nate reinbringt. Asignon hat mich jetzt weniger überrascht, aber Nate, der lange kein Spiel mehr gemacht hatte. Ich glaube, der war Ende der vergangenen Saison, hat er noch mal ein paar Minuten gekriegt.
Pokalfinale?
Und im Pokalfinale natürlich, ja, aber es ist ja trotzdem nicht viel Spielpreis.
Er hat bei der zweiten Mannschaft hat er gespielt.
Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, also ihn in so ein Spiel reinzubringen, hat mich schon überrascht. Später kam dann noch, jetzt müsst ihr mir mit der richtigen Aussprache helfen, ich habe nicht nochmal nachgeschaut und Chris, da es dir besonders wichtig ist, ich wieder richtig auszusprechen, wie wird unser neuer spanischer Mittelfeldspieler richtig ausgesprochen?
Ja, so bei B leider noch nicht. Ich hätte jetzt Chema gesagt, aber.
Chema, genau. Also auch der scheinbar mit Vornamen vor allem genannt werden will. Steht, glaube ich, hinten auf dem Trikot drauf. Der Schwabe sagt dann so wahrscheinlich sowieso Chema. Genau, also nehmen wir mal Chema jetzt. Der kam rein für Stille in der 87. Und der VfB versucht ja nochmal so eine Schlussoffensive. Und auch das hat mich ein bisschen geärgert. Der Abschluss war, Janik hat es schon angesprochen, war unglücklich einfach an dem Tag. Also der Abschluss, den hätte er besser hingekriegt, der ging wirklich weit vorbei. Und dann in der 93. Minute, als eigentlich schon zu spät war, und ich muss zugeben, ich habe in dem Moment, ich habe das Spiel sowieso eher entspannt verfolgt, in dem Moment wollte ich kurz einen Tweet absetzen und plötzlich steht es 2-1. Das werde ich mir nie verzeihen, weil ich hasse was eigentlich, wenn Leute nicht auf ihr Handy gucken im Stadion. Aber wie auch immer, Schema mit dem Kopfball nach Einwurf von Hendricks an den langen Pfosten und Leveling köpft den ein. Und ich muss sagen, so unterm Strich, Chris, fand ich, hat Leveling eigentlich ganz gutes Spiel gemacht. Was ich lange nicht mehr gesagt habe. Ich muss aber sagen, mit den Chancen und wie er dann auch aufgeblüht ist, auf der linken Seite, guter Gegenspieler, Bowie war dann auch nicht mehr so stark wie das Gegenüber auf der rechten Seite, auf der, genau, auf der linken Bayern-Seite. Wie findest du Lebeding in dem Spiel?
Das ganz arg viel ist gerade noch so drin. Zuerst zu Bowie, den fand ich völlig überdreht. Auf Bayern-Seite, also ich finde, der hat einiges einfach um den Haufen gemäht. Dann habe ich nebenher, während du gerade das Tor berichtet hast oder darüber gesprochen hast, kurz die KI gefragt, wie man denn diesen Namen jetzt richtig ausspricht. Und tatsächlich die korrekte Aussprache von ist Chema. Das ist nämlich die Kurzform des Namens José. Und der erste Teil des Namens wird wie das deutsche Wort Che ausgesprochen, wobei das Tsch wie in Tschüss klingt. Aha. Also Chema. Und der zweite Teil wird das deutsche Wort Ma ausgesprochen wie in Mama. Chema.
Okay, alles klar, das kann ich mir merken.
Ja, ne? Bildungspodcast, ganz richtig hier.
Ja, es ist ich kenne das noch kurz nochmal zum Thema Eishockey. Ich komme ja aus Hessen, ne? Und regelmäßig hat der Hessische Rundfunk die Namen von den ganzen Franco-Kanadiern falsch ausgesprochen. Es war so schlimm. Die haben Kanadier, der muss englischsprachiger Kanadier sein und hat dann aus französischen Namen englische Aussprache gemacht, der Hessische Rundfunk damals in frühen 2000. Das war eine Katastrophe. Aber zurück zum,
das heißt
zum
runden Ball.
Genau.
Genau. Lebeling, insgesamt eigentlich ein ordentlicher Auftritt dann wohl doch. Mhm. Also ich habe vorher zwar gesagt, es wäre egal gewesen, wen du vorne rausnimmst. Bei Lebeling vielleicht noch am ehesten ein bisschen die Bauchschmerzen noch gehabt, aber er war da, wo es stehen sollte in dem Fall. Und ich fand allerdings auch schon die Entstehung dann auch, weil auch der Kopfball von Chema, den fand ich cool. Der war nämlich nicht einfach blind rüber geköpft, sondern der wusste, wo sein Mitspieler steht. Und da hat er halt wirklich gegenüber Angelo Stiller definitiv einen Größenvorteil, sowas da wunderbar zu machen. Und ich bin mal gespannt, was wir von Chema noch sehen werden in dem Jahr, weil die Partien, wo ich jetzt schon gesehen habe, ich fand es nicht schlecht. Hat auf jeden Fall richtig, richtig starke Ansätze. Und ja, Lebeding hat es dann echt stark gemacht, das Tor.
Ja, fand ich auch. Also unterm Strich muss ich echt sagen, hat er mich positiv überrascht, genauso wie Wagnermann auch in dem Spiel. Die Diskussion kommt jetzt auch nochmal auf, ob man mit Wagnermann jetzt nochmal verlängern sollte. Ich weiß zwar nicht, was man mit vier Rechtsverteidiger macht im Kader. Aber gut. Dann kam so eine typische VfB-Phase, Yannick, wo wir alle dachten, jetzt kommt das 2-2 noch. Es kam natürlich nicht, der Ball segelte überall hin, nur nicht ins Tor. Es wäre aber auch, glaube ich, alles gut und etwas zu viel gewesen. Ja, du hattest deine Chancen, fand ich, aber wenn du so später noch das 2-1 machst, so spät dann endlich deine Chance nutzt. Ich hätte mich natürlich auf ein erneutes Elfmeterschießen gefreut. Nicht. Aber es hat am Ende nicht sollen sein. Die Bayern gewinnen den Supercup. Unsere Hörerinnen und Hörer auf den verschiedenen sozialen Plattformen sagen dazu Folgendes. Der Hannes sagt traditionell lausig, aber der Hannes ist sowieso manchmal sehr pessimistisch eingestellt, ja. Niederlagen sind erwartbar. Aber gut, ist auch völlig okay, die Meinung. Der Dieter Talland wäre lieber nach Braunschweig gefahren an dem Wochenende. Der Lionel hat ein paar Statistiken rausgesucht, das war besser, als es gemacht wird. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon gesprochen, dass mein erster Eindruck vielleicht ein bisschen zu negativ war. Der Bodo schreibt auf Blue Sky, ist es okay, wenn der VfB zum Beispiel im Ballbesitz schwächer ist als die Bayern? Meiner Meinung nach darf es aber nicht sein, dass die Bayern-Spieler auch einfach mehr wollen und ernster nehmen. Dann hast du natürlich keinen Counterplay und seltsamerweise waren trotzdem genug Chancen für mehr als ein Tor da. Ich glaube, das fasst auch unsere Diskussion, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich glaube, der VfB wollte es auch, hat es aber nicht umgesetzt bekommen, wollte es dann im Laufe des Spiels mehr. Aber es war dann halt zu spät. Einfach, du bist, wenn du nicht richtig in dieses Spiel reinkommst, glaube ich, dann wird es halt einfach schwer, weil du dann immer wieder schon diese Hypothek von dem einen Gegentor hast. Und dann, halt noch ein zweites eingeschenkt kriegst. Der ab ans Kreuz schreibt, der Jesus Christus nennt er sich, da das erste schon noch ein wenig unglücklich fiel, habe ich großen Respekt vorm Team, wie weiter gekämpft und immer mit dem Willen nach vorne gespielt wurde. Dies, obwohl der körperliche Einsatz der FCB-Spieler teilweise mehr als grenzwertig war und ich mir vom Schiedsrichter mehr erhofft habe. Über den Herrn Osmos, Osmos haben wir auch schon gesprochen. Genau, dem RST hat ein Aufbäumen gegen die aggressiv auftretenden Bayern gefehlt, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, sie werden ihre Lehren daraus ziehen und in der Liga besser auftreten. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir über die nächsten Spiele sprechen. Und der Sven hier auf Instagram hat geschrieben, der Schiri war gottlos scheiße und pro Bayern. Ja, Yannick, waren die Bayern zu stark für uns an dem Tag? Waren wir zu schwach? Wie fällt so dein Fazit zum Spiel aus?
Auch mit ein paar nicht clever jetzt. Genug. Nicht clever genug waren wir für dieses Spiel. Wie gesagt, wenn du gegen Bayern spielst, dann ist das schwierig, dann ist da viel Qualität und sicherlich sind die nominell stärker besetzt wie wir. Und das hat man dann auch in den ein oder anderen Szenen gesehen, aber trotzdem hättest du dich jetzt nicht so, ja, abfertigen ist vielleicht das falsche Wort, aber dir so den Schneid abkaufen lassen müssen. Das wäre nicht nötig gewesen. Wenn du einfach konsequenter mit mehr Durchschlagskraft und diesen letzten Punch nach vorne gespielt hättest, hättest du vielleicht auch den frühen Ausgleich gemacht und dann wäre es vielleicht einfach auch nochmal offener gewesen. So ist es dann eben so, wie du es vorhin gesagt hast, du machst vorne deine Chancen nicht, machst hinten die Fehler und dann verlierst du gegen die Bayern. Aber dann verlierst du auch gegen andere Mannschaften in der Bundesliga. Das muss uns auch klar sein. So gesehen würde ich sagen, wir waren nicht schwach, aber der VfB war an diesem Tag einfach nicht clever genug für dieses Spiel. Und so hat dann eben die abgezocktere Mannschaft, der FC Bayern München, das dann auch aus meiner Sicht verdient, in Anführungsstrichen, gewonnen und abhaken, die Lehren draus ziehen und dann einfach gucken, dass man diese dann mitnimmt in den Saisonstart, weil der wird auch happig und da dann das einfach besser macht. Ja. Und da hat man zugegebenermaßen jetzt natürlich auch andere Gegner wie den FC Bayern. Also das vielleicht auch mal noch als kleiner Hoffnungsschimmer für die ganz starken Pessimisten unter uns.
Das stimmt. Zum nächsten Gegner kommen wir gleich noch. Eine Frage habe ich noch an den Chris. Enzo Mio war ja gewechselt zu Al-Ahli, hat er glaube ich ausgesprochen. Wie sehr fehlt er deiner Meinung nach im Spiel? Hätten wir mit dem den Supercup gewonnen?
Gar nicht, weil er ist nicht mehr Spieler bei uns, deswegen. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich glaube nicht, weil die Bayern auch clever genug gewesen wären, einen Enzo Mio aus der Reserve wieder rauszulocken mit vielen kleinen versteckten Fouls oder dann fühlt er sich ungerecht behandelt und wir wissen alle, wie schnell Mio dann auch mal quasi das Fußballspielen eher nebensächlich war und mehr am Motzen war oder was weiß ich was. Ohne jetzt hier einen auf Kicker-Journalist zu machen, aber das, ja, es ist müßig zu fragen. Also, hätten uns die Bayern mit Musiala auseinandergenommen? Das wäre auch so eine Frage. Ja. Deswegen, ja, es ist schade, er ist nicht mehr da. Ich hätte ihn gerne noch bei uns gehabt, definitiv. So wie es jetzt am Ende lief, war es finanziell für den VfB am besten. So doof es klingt, ich glaube für alle Seiten. Und ja, wer weiß, vielleicht in 3 Jahren oder so, wenn er genug verdient hat dort, sagt er, hey, jetzt habe ich doch nochmal Bock, ein bisschen richtig zu kicken, richtig mit auch mit richtigen Gegnern oder in der richtigen Fußballliga zu kicken. Und wer weiß, was dann passiert.
Er hat jetzt wohl ein Kopfballtor gemacht, habe ich vorhin auf Twitter gesehen.
Ja, dann weißt du Bescheid, ne? Also das, dann mal drauf warten, ob Karasor auch noch hinwechselt und dann Torschützenkönig wird, dann weißt du.
Gut, wenn ihr nicht mehr zu dem Spiel habt, dann würde ich sagen, reden wir jetzt mal über die Lage vor dem Bundesliga-Start. Und es geht los am kommenden Samstag in Berlin, da wo wir gerade erst waren eigentlich. Also wäre der Supercup nicht gewesen und der Pokal nicht, dann wären wir quasi beim letzten Pflichtspiel in Berlin gewesen und beim nächsten direkt wieder. Aber auf jeden Fall das nächste Auswärtsspiel ist im gleichen Ort, wo das letzte Spiel außerhalb von Stuttgart war, nämlich in Köpenick. So. Also wir spielen bei Union Berlin. Danach geht's dann am Dienstagabend nach Braunschweig. Über die werden wir auch gleich sprechen, weil wir werden vermutlich dann erst nach dem Pokalspiel aufzeichnen nächste Woche. Dann geht's zum Heimauftakt gegen Borussia Mönchengladbach mit der Karawane Cannstatt. Da kam auch schon der Aufruf, alle im weißen Brustring-Trikot. Und wer nicht, der nicht. Und dann ist schon Länderspielpause wieder wie letztes Jahr. Scheint sich so, dieser Plan scheint sich jetzt so einzubürgern, dass wir 2 Spiele haben und dann erstmal Pause ist. Blick mal auf Union. Die haben bisher natürlich erst ein Pflichtspiel absolviert, ein 5:0 im Pokal beim FC Gütersloh. Die Tore erschossen Skov, Querfeld, Duki, Illich und Jong, den wir natürlich auch noch kennen. Ansonsten hatten die ergebnistechnisch eine eher durchwachsene Vorbereitung. Ich muss jetzt nicht alles runterleiern. Aber die haben schon auch Spiele verloren, wo du denken könntest, dass eine Bundesliga-Mannschaft die gewinnt. Die haben Ilic und Jong, die waren ja letztes Jahr schon da, nach der Laien fest verpflichtet. Dann haben sie Ansa aus Paderborn geholt, Bogdanov aus Dresden, Matteo Raab, den Torhüter vom HSV und Soki aus Hoffenheim. Und natürlich unser Schreckgespenst Oliver Berg, der kam aus Bremen. Das stand ja auch schon relativ früh fest, ich glaube sogar schon vor dem Rückspiel letzte Saison. Und Abgänge auch relativ prominent. Benedikt Tollerbach, der zu Mainz gewechselt ist. Gosens ging zurück nach Italien, zu Florenz. Britain ging nach Lautern, Jeckel nach Münster. Das sind jetzt nicht so die ganz krassen Transfers. Kevin Vogt muss ich zum Glück nicht mehr in der Bundesliga sehen. Der spielt nämlich jetzt in Bochum. Und dass Kevin Volland zu den 60ern zurückgewechselt ist, haben, glaube ich, auch alle mitbekommen. Vor allem nach den Toren jetzt in den ersten Drittligaspielen. Kemlein und Schkopf sind ein bisschen fraglich. Aber das ist auch Stand Mittwochabend vorm Spiel. Ex-VfB-Spieler gibt es nur einen, nämlich Jong. Yannick, erstmal, wo siehst du Union diese Saison? Erstmal Stand, was haben wir heute am 20.08., was den Transfermarkt angeht und was für ein Spieler wartest du gegen die?
Ich sehe sie schon mittlerweile als etablierte Bundesligamannschaft, die auch immer, wenn sie es schafft, und jetzt hat, glaube ich, auch Steffen Baumgart seine Mannschaft so zusammenstellen können und auch mal eine ganze Vorbereitung gehabt, dann können sie schon auch vielleicht für die ein oder andere Überraschung sorgen. Also sie sind für mich so eine typische Mannschaft, eigentlich so Platz 10 bis 13, aber auch durchaus mit dem Potenzial, vielleicht auch mal, wie gesagt, da oben irgendwo mal anzugreifen. Ich habe jetzt allerdings gelesen, dass sie mit ihrem Kader nicht ganz so d'accord sind, zumindest die Union-Bubble. Also wenn man so ein bisschen, ich habe es im Vorfeld der Sendung mal gemacht, mich da so ein bisschen eingelesen. Der ein oder andere kritisiert da auch, dass da noch ein bisschen Qualität fehlt. Wobei ich sagen muss, gerade so ein Ilic oder auch der Jong, der bei uns nicht funktioniert hat, aber bei Union sich pudelwohl fühlt, das sind schon Spieler, die dann da auch für Furore sorgen können. Und die zweite Frage war, wie wir, die musst du mir nochmal sagen, jetzt bin ich leider zu sehr abgeschlossen. Also alte Försterei, klar, wissen wir alle, jeder, der schon mal dort war, eng, laut, stimmungsvoll, erster Spieltag, da wird einiges los sein, da wird den VfB ein kleiner Hexenkessel erwarten. Ich glaube, wenn wir es jetzt mal vom Spieltaktischen betrachten, wird der VfB schon versuchen, das Heft des Handelns so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Einfach auch der Tatsache geschuldet, dass ja der VfB auch gerne den Ball hat, beziehungsweise da dann vielleicht auch mehr Spieler hat, die diese Art zu spielen mögen. Und Union wird halt in typischer Union-Manier gepaart mit diesem Baumgart-Fußball dann auch dagegenhalten. Wahrscheinlich sehr hart auch spielen, sehr gallig, sehr giftig und dann eben versuchen, mit einem Umschaltspiel hinter unsere Kette zu kommen. So könnte ich mir vorstellen. Und dann eben mit Ilic dann auch da ihren Zielspieler zu finden und dann eben, und das wissen wir auch, das ist eine Schwachstelle beim VfB manchmal auch, dieses schnelle Umschalten von Offensive in Defensive, das dann für sich dann auszunutzen. Sie werden auf jeden Fall nicht komplett passiv sein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es auch, glaube ich, nicht die Attitüde ist von Steffen Baumgart, aber sie werden sicherlich, glaube ich, erstmal auch gucken, was hat der VfB vor, und es, so wie man es auch lesen kann, haben sie auch schon gehörigen Respekt vor uns. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und ein erster Härtetest auch für die Mannschaft, weil wie gesagt, in der alten Försterei, das ist eben der große Trumpf, den Union Berlin hat, dieses Stadion. Das ist immer eklig als Gegner da.
Ich hoffe, es wird nicht so wie das letzte Spiel bei Union. Also ja. 4:4 nach 45 Minuten. Wir können auch gleich nochmal auf den zweiten Gegner blicken und dann vielleicht so die beiden Spiele so ein bisschen einschätzen. Eintracht Braunschweig, letzte Saison ja gerade so den Klassenerhalt geschafft, deswegen sind sie auch im Amateurtopf, also sind jetzt mit 2 Siegen in die Saison gestartet, ein 1:0 in Magdeburg in Unterzahl und dann 3:2 gegen Fürth. Mit dem Siegtor per Elfmeter in letzter Sekunde. Die spielen jetzt am Samstag noch in Karlsruhe. Sebastian Polter hat bislang ein Tor und eine Vorlage. Ist damit Topscorer bei denen, aber das ist natürlich zu Beginn der Saison auch noch wenig aussagekräftig. Die haben interessanterweise Bräunig aus Regensburg geholt, dann haben sie gleich drei Spieler von Schalke geholt, nämlich Tempelmann, Ron Torben-Hoffmann, den Torwart und Aydin. Frenkert aus Münster geholt, Häuser aus Karlsruhe, Namen, die man vielleicht ein bisschen kennt, und haben ja Dimchi aus Hoffenheim ausgeliehen, und die namhaftesten Abgänge waren, glaube ich, Philipp, der zum HSV ging, und Ermin Bicakcic, so, spielt nicht mehr bei Eintracht Braunschweig, der ist jetzt vereinslos. Chris, erstmal, es war schon das schwerste Los eigentlich, das man haben konnte im Pokal, oder? Jetzt, wenn man dir auch anschaust, wie die anderen Pokalspiele bisher ausgegangen sind.
Undankbares Los auf jeden Fall für uns. Also ganz, ganz unangenehmer Gegner, der jetzt auch noch gut in die Saison gestartet ist. Es wird eher ein Kampfspiel, glaube ich, werden. Mhm. Und da muss man sich drauf einlassen können. Also es wird nicht, dass wir die spielerisch an die Wand pfeffern. Das sollte man, nur die werden halt wirklich alles reinwerfen und kommen jetzt halt auch mit bisschen breitere Brust, mit zwei Siegen im Rücken, ja. Lass mal raus, mal gucken, was jetzt dann noch am Wochenende erwartet, aber es wird kein Spaziergang, sagen wir es mal so.
Naja. Findest du, dass die beiden Spiele vergleichbar sind, die beiden Auswärtsspiele jetzt, was die Herangehensweise angeht, die der VfB einen Tag legen muss?
Naja, also Union ist ja absolut Kult, da kann Braunschweig halt nicht mithalten, das tut mir sehr leid, da kann eigentlich keiner mithalten, vielleicht Frankfurt noch, weil die haben Kult erfunden. Das stimmt. Nein, Spaß beiseite. Beides unangenehme Gegner. Union Berlin kann ich tatsächlich relativ schlecht einschätzen, weil ich nicht glaube, dass die eine gute Saison spielen werden. Und ich hoffe, dass sie den Auftakt gegen uns machen und halt Braunschweig, ja, deswegen ist halt der ekelhafte Erstligist und der ekelhafte Zweitligist vergleichen. Also ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht haben wirklich so eine kleine Qualitätsfrage.
Genau, und die muss halt auf den Platz bringen.
VfB muss einfach Seins auf den Platz bringen und genau das machen, was sie am besten eigentlich können, ruhig bleiben und dann die Löcher suchen und die dann auch finden und bespielen. Und sei es durch einen Chip-Pass von Stiller oder dass vielleicht auch mal die Außen durchbrechen mit ein bisschen Unbekümmertheit, mit ein bisschen, ja, ich sag mal so, Führig, das sollte er schon 2-3 austrippeln können mit dem Kopf durch die Wand. Sonst wird es langsam schon schwierig, auch das mit Nationalmannschaft nochmal in den Mund zu nehmen. Wir werden sehen. Ist für mich Braunschweig ist für mich so ein Spiel, wo du so ein bisschen in Anführungszeichen deine Kampfschweine reinschmeißen solltest, vielleicht. Also da sehe ich eigentlich einen Demirovic von Beginn an mit einem Undav, ein Chabot auf jeden Fall hinten und ja, je nachdem, wer hinten noch ein bisschen ekliger sein kann. Vielleicht sogar ein Asignon, weil ekliger als Magnumann, muss man schauen.
Ja, auf jeden Fall wird wird unser Stammkeeper wieder im Tor stehen, Alex Nübel.
Ist dann unser Pokaltorhüter?
Wir haben einen Supercup-Torhüter, einen Pokaltorhüter und in der Liga spielt ein Hellstern.
Ja, genau. Finde ich gut.
Genau. Und der VfB muss halt wirklich das besser machen, was er gegen die Bayern nicht so gut gemacht hat, nämlich seine Chancen einfach nutzen. Gleichzeitig aber auch geduldig sein, weil du kommst irgendwann zu deinen Chancen. Die Sache konzentriert angehen und vor allem musst du halt, was wir nicht immer geschafft haben, musst du halt die Intensität matchen, die beide Mannschaften auf den Platz bringen werden. Weil die wissen beide, dass sie spielerisch unterlegen sind und das darfst du halt. Und du spielst auswärts das darfst du halt einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir kurz auf die Ausfälle blicken, momentan Silas fällt noch aus, Dergius trainiert wohl schon, individuell ist aber noch nicht ganz fit und ich glaube ansonsten sind soweit alle fit. Daxo, Zagadou ist ja auch fit, also sieht eigentlich ganz gut aus für den Saisonstart. Janik, was tippst du für die beiden Spiele?
Ein Weiterkommen im Pokal auf jeden Fall, jetzt habe ich das mal vorgenommen. Also es wird schwierig, es wird eklig in Braunschweig, Flutlicht, auch gute Stimmung, toller Traditionsverein, gute Fanszene, aber das packen die Jungs, da glaube ich an sie, auch ohne Verlängerung hoffentlich. Und Union, knapper Sieg, 1-2, aber das ist immer so unberechenbar, man hat es letzte Saison gesehen, dieses Rekordspiel, hätte wahrscheinlich kein Mensch gedacht, das hätte ich in jedem anderen Spiel gedacht, gegen Borussia Dortmund oder so, aber nicht nicht gegen Union. Und deswegen wird schon so eine erste kleine Standortbestimmung auch werden. Und ja, ist vielleicht auch ganz gut, dass du gleich zwei solche harten Auswärtsspiele bekommst, wo dann vielleicht auch nicht nur die feine Klinge entscheidet, sondern auch wirklich so diese Grundtugenden, die du dann halt im Fußball auch brauchst. Zweikampfhärte, Robustheit. Das ist schon ganz okay.
Ja, ja. Chris, gehst du damit, dass wir beide Spiele gewinnen?
Ja, definitiv.
Also,
wird schwer, aber wir gewinnen ja eh alle Spiele. Ja. Nein, mein Masterplan ist ja in der Bundesliga die ersten 15 Spiele zu gewinnen und dann einfach mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben und sich dann zurückzulehnen und die restliche Saison anzuschauen.
Keine Meisterschaft in Frankfurt, okay.
Ja, gut. Ach, du. Ja. 40 Punkte und dann schauen wir weiter.
Wir konzentrieren uns auf den UEFA-Pokal. Gut, dann kommen wir zu unserem zweiten kleinen Werbeblock. Und zwar, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Rezension da lassen. Ihr könnt uns auf Spotify bewerten, auf Apple Podcasts. Ihr könnt, wenn ihr uns bei YouTube zuschaut, vielleicht auch, wenn ihr unseren Livestream euch anguckt, wenn wir das beim nächsten Mal hinkriegen oder beim nächsten Mal, dann könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, Daumen nach oben da lassen, dann sehen uns andere VfB-Fans leichter, denn nicht nur Bares ist Wahres, sondern auch den Algorithmus füttern und uns bewerten. Das hilft uns auch ganz ungemein. Dann blicken wir zum Abschluss unserer Podcast-Folge noch auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler und wir fangen an mit den VfB-Frauen, die wieder gegen den FSV Mainz 05 im Pokal gespielt haben, in dieser Playoff-Runde, die vor der ersten Pokalrunde stattfindet. Letztes Jahr war es, glaube ich, die erste Pokalrunde. Und der VfB hat ein bisschen überraschend, fand ich, 0-2 verloren. Ist also wieder raus. Gegen Mitaufsteiger Mainz war aus der Regionalliga Südwest aufgestiegen. Janik, ich fand es ein bisschen, auch nachdem wir schon die Mannschaft ja auch relativ gut verstärkt hatten, ich fand es ein bisschen überraschend, dass wir da doch auch relativ chancenlos waren gegen Mainz.
Ja, also das hat mich auch tatsächlich sehr überrascht. Ich dachte eigentlich, okay, das ist ein machbarer Gegner. Mhm. Da können die Frauen wirklich auch die Neuzugänge, die ja jetzt zahlreich vorhanden sind, können da gleich mal Akzente setzen. Sehr schade, weil das ist ja auch ein schöner Wettbewerb bei den Frauen, wo du vielleicht dann auch mit ein bisschen Losdruck sehr weit kommen kannst. Und was ja diesem ganzen Projekt VfB-Frauen dann auch vielleicht nochmal so einen gewissen Aufwind verleihen würde. Ja. Schade. Aber jetzt hoffe ich einfach, dass es vielleicht auch ein gutes Omen ist für die Saison, die sehr hart werden wird. Und jetzt haben sie eben diesen einen Wettbewerb, nämlich die Liga, wo sie sich drauf konzentrieren können. Und da, glaube ich, haben sie schon auch das Zeug dazu, die Klasse frühzeitig dann auch klar zu machen, beziehungsweise ja, den Klassenerhalt dann auch zu schaffen.
Ja, ja. Ja, da geht's los am Sonntag um 15 Uhr gegen den FC Bayern 2. Und ich habe die Tage gelesen, man kann alle Spiele der zweiten Frauen-Bundesliga kostenlos bei Leaks sehen. Also Leaks wie nicht durchgestochene Informationen, sondern Leaks wie die Ligen auf Englisch im Plural. Verifiziert das gerne nochmal, wenn ihr das jetzt hört, aber ich habe das noch nicht gelesen. Das ist natürlich cool, wenn man das bei diesem Portal, was ja auch sonst auch bezahlte Streams anbietet, umsonst gucken kann. Erhöht auf jeden Fall die Sichtbarkeit dann auch für die zweite Frauenbundesliga. Wir kommen zum VfB 2, der startet mit einem 1-2, einem ziemlich unnötigen gegen Duisburg in die Saison, Notnagel mit dem einzigen Treffer für den VfB und am Wochenende vor dem DFB-Pokal schossen dann Mo Sanko und Ive Korkut ein 2-1 gegen Ingolstadt raus. Jetzt hatte der VfB 2 natürlich spielfrei wegen des DFB-Pokals und es geht weiter am Samstag um 15 Uhr gegen Werl. Ihr hattet ja auch in der Saison Vorbereitungsfolge, hätte ich beinahe gesagt, in der Saisonvorschau habt ihr auch ein bisschen, glaube ich, über die den VfB 2 gesprochen. Chris, der VfB hat ja auch nochmal ordentlich nachgelegt, die haben ja 4 Spieler in einer Woche verpflichtet. Jetzt basierend auf den ersten beiden Spielen, was ist so dein erster Eindruck von der Saison? Wird leichter als letztes Jahr, wird schwerer als letztes Jahr? Im Klassenerhalt, muss man dazu sagen.
Es wird schwerer, weil du halt neue Spieler wieder drin hast, die du integrieren musst und einen neuen Trainer hast und alles. Wobei, ich habe beide Spiele gesehen tatsächlich, dank Magenta TV und muss wirklich sagen, das in Duisburg war, wie du es gesagt hast, komplett unnötig. Das hat mich so geärgert. Das darfst du eigentlich nicht verlieren oder solltest du nicht verlieren und das gegen Ingolstadt war teilweise richtig stark. Also da sind Leute dabei oder sind auch Spieler jetzt wieder am Kommen, die finden sich da wahrscheinlich immer mehr rein und dann müssen sie ihre Klasse beweisen. Mhm. Dass da jetzt ein Mosanko verlängert hat, den Vertrag, und auch wieder wohl nach oben klopft. Spannend. Und wenn das schon der Weg auch ist, also das muss man mal vielleicht aus Spielerseite sehen. Ich glaube, der Weg von Mosanko war beim VfB eigentlich vorbei. Mhm. Mehr oder weniger, nach den Laien auch. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann halt hier, Abnehmer finden wir erstmal keinen. Und der hat sich jetzt so reingeworfen und sich so korrekt auch wohl und alles verhalten, dass er dann tatsächlich eine Vertragsverlängerung kriegt. Und du machst ja nicht, du verlängerst ja diesen Vertrag nicht auf, ja, nach dem Motto, ja gut, haben wir halt einen guten Spieler für die dritte Liga. Sondern ich glaube eher tatsächlich, der könnte dieses Jahr nochmal Bundesliga-Luft schnuppern. Und ich würde es ihm wünschen.
Ja, auf jeden Fall wurde die Vertragsverlängerung vom offiziellen VfB-Twitter-Account und nicht vom Nachwuchs-Twitter-Account auch kommuniziert, was vielleicht auch schon ein Hinweis ist, wo man das Ganze einordnet. Ja, also Mosanko wäre cool, der ist ja auch immer erst 21 oder sowas. Oder, ja, also der ist ja nicht alt.
Dienstältester VfB-Spieler.
Ja, oder lass den, warte mal, der ist mit 18 gekommen.
Ist er nicht mit 17 Saison, gekommen oder was?
Oder mit 17 in der Saison, wo wir im ersten Spieltag gegen Fürth, das war, glaube ich, die zweite nach dem Aufstieg, das heißt, es müsse 22, ja, egal, dann lassen 23 sein. Ja, also immer noch. Also viel Erfahrung gesammelt. Nicht unbedingt nur gute, aber ja, also ich bin mal gespannt, was aus Sanko wird. Ist auf jeden Fall noch ein junger Spieler mit 23. Gut, die U19 hat ihren Auftakt in die U19 Hauptrunde, Vorrundenliga, wie auch immer das Ding heißt, relativ erfolgreich bestritten. 3-1 in Regensburg. Enes Recepi und Tunkay Durna trafen da. Dann gab es ein 4-1 gegen Fürth. Mit 2 Toren von Recepi. Durna traf auch nochmal. Matthäus Zickers traf. Dann hat man in der ersten Runde des A-Junioren-Pokals, wo man ja den WFV-Pokal verpasst hat, tritt man trotzdem als, ich glaube, was waren wir, Zweiter in der Liga? Also auf jeden Fall haben wir uns über die Liga, für den A-Junioren-Pokal qualifiziert. Durna und Recepi trafen da beim Auftaktsieg gegen den FSV Frankfurt. Erstrundensieg, und heute fand der dritte Spieltag statt. Der VfB verlor leider nach zweimaliger Führung 2-3 gegen Ingolstadt. Tunkay Durna und Luke Holzwart trafen für den VfB. VfB ist jetzt aktuell immer noch Zweiter, aber ist natürlich auch noch wenig aussagekräftig. Und am Sonntag, den 24., also am kommenden, geht's weiter mit einem Auswärtsspiel in Nürnberg. Die U17 steigt erst am 30. August ein in den Ligabetrieb, gleich gegen die Kickers dann. Und bevor ich jetzt zu den Leihspielern komme, wir haben natürlich noch ein paar Tage im Transferfenster, aber Stand jetzt, und ich glaube zum ersten Mal seit langem, haben wir nur Spieler verliehen, die noch eine Perspektive bei uns haben. Mit Jairzinho Malanga, Jovan Milosevic, Dennis Seim und Laurin Ulrich, und die wir fest für die Zukunft mehr oder weniger fest eingeplant haben. Das hatten wir lange nicht mehr. Dass wir wirklich keinen Spieler haben, den wir quasi woanders geparkt haben, weil wir keine Verwendung für ihn haben. Ich hoffe, das bleibt so, weil es wäre schön, mal nicht über, bei allem Respekt, Luca Pfeiffer und Juan Perea sprechen zu müssen, die irgendwie nicht zum Einsatz kommen und wo du einfach hoffst, dass du irgendwie eine Lösung für die findest nach der Saison. Also, steigen wir mal ein. Die haben natürlich alle in der zweiten Liga schon ein bisschen früher angefangen. Malanga hat mit Elversberg 1-0 gegen Nürnberg gewonnen und dann 0-2 in Bochum verloren. Er wurde bei 2 eingewechselt. Gegen Ulm in der ersten Pokalrunde war er nicht im Kader. Jovan Milosevic hat schon sehr viele Spiele bestritten. Das fing schon im Juli an mit der ersten Runde der Europa League-Qualifikation. Das ratter ich jetzt nicht alles runter. Partizan ist in der Europa League Quali ausgeschieden, ist dann in die Conference League Quali gewechselt, ist da weitergekommen und letzten Endes dann doch ausgeschieden gegen Hibernian Edinburgh. Er hat aber durchaus schon Torerfolge erzielt, beispielsweise, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil es hier so viele Sachen sind, hat in der Conference League einen Assist gehabt, dann hat er beim 4-0 gegen den ukrainischen Vizemeister 2 Tore erzielt, hat ein Tor geschossen in der Liga beim 7-2 gegen Krusevac, hat beim Rückspiel gegen Edinburgh hat er das Tor zum 2-0 erzielt und das am Wochenende auch wieder getroffen beim 5-1 gegen Novi Beograd, also schon ein paar Tore auf dem Konto, bevor die Saison für den VfB richtig angefangen hat. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ich bin gespannt, wie wir den dann im Winter zurückbekommen. Die Leihe läuft jetzt noch bis Ende Dezember, denn Simon hat in der an den ersten beiden Zweitligaspieltagen beim 2-1 gegen Kiel und beim 1-1 in Münster durchgespielt für Paderborn. in der ersten Pokalrunde, hat er dann für den Pokaltorhüterplatz gemacht, da gab es ein 3:1 bei Viktoria Köln. Bei Dennis, da müssen wir halt mal gucken, da können wir halt nicht zu Thema Vorlagen und Assists sagen, wir hatten lange keinen ausgeliehenen Torhüter mehr. Aber mal schauen, ob wir da vielleicht im Laufe der Saison vielleicht auch ein paar Statistiken einfach aus seinen Spielen ein bisschen rausziehen können. Kommen wir noch zu Laurin Ulrich. Der stand zweimal in der Startelf, wurde zweimal dann ausgewechselt gegen Ende des Spiels. Magdeburg verlor 0:1 gegen Braunschweig. In Überzahl, das hatten wir schon, und gewann dann am zweiten Spieltag 2:1 gegen Dynamo Dresden. Dabei hat er das erste Tor vorbereitet und wurde dann ausgewechselt. Und in der ersten Pokalrunde wurde er auch ausgewechselt nach 71 Minuten. Und Magdeburg setzte sich damit 3:1 durch. Und ein Honorable Mention kriegt an dieser Stelle noch Benny Buakshi, der ist zwar nur verkauft, aber dafür mit einer Rückholoption. Und der hat den Siegtreffer vorbereitet von Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Glückwunsch nach Bielefeld an der Stelle. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder im Pokalfinale, hätte ich nichts dagegen. Dann hoffentlich wieder mit dem besseren Ende für uns. Aber was die dann schon wieder in letzter Minute auf der Alm abreißen, wieder gegen Bremen, das fand ich schon krass. Gut, dann sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen an die zwei Personen, die hoffentlich mittlerweile im Chat sind. Ja, ich habe es mir heute Mittag erst angekündigt. Wir schauen mal, wie wir das finden, wie uns das gefällt. Und dann, je nachdem, vielleicht haben wir auch mal Gäste, die das nicht live machen wollen, dann werden wir es lassen. Ihr hört uns auf jeden Fall auch weiterhin diese Saison im Podcast-Feed und ab und zu oder vielleicht auch regelmäßig im Livestream. Ihr könnt ja mal vielleicht mal, wenn ihr das hört oder wenn ihr das nochmal nachguckt, später auf Twitch oder auf YouTube, wo es, denke ich mal, auch nochmal hochladen werden, könnt ihr mal sagen, wie ihr das findet, ob euch das gefällt, gerne mal Feedback, das wird uns freuen. Und genau, wer noch eine Mitfahrgelegenheit nach Braunschweig mir anbieten kann, da bin ich auch nicht schade drum, weil man weiß noch nicht, wie ich da hin und zurückkomme aus Darmstadt. Und ja, erstmal danke fürs Zuhören, danke euch beiden für die Zeit heute Abend und ja, dann bis nächste Woche, wir hören uns dann hoffentlich nach dem Auftaktsieg und dem Weiterkommen und dem Fall. Ciao.
Auf Wiederhören.
Servus. Ciao.